Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 92 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die alljährliche Liga-Zäsur, sie steht bevor. Wir nehmen diese Sendung aus Termingründen unmittelbar vor dem Conference League Heimspiel gegen Lille Olympic Sporting Club auf. Darum werden wir mit unserem heutigen Gast nicht über das europäische Geschäft sprechen und wenn, dann nur im Konjunktiv. Wir werden mit ihm vielmehr einen Rückblick auf den Grunddurchgang machen, dessen endgültiger Ausgang für den SK Sturm ja schon seit längerem weitgehend feststeht. Man ist zur Abwechslung wieder mal Zweiter und wird mit einem roundabout 5 Punkten Vorsprung auf den Rest und mit circa 0 bis 2 Punkten Rückstand auf ganz oben in die Meistergruppe starten. Darüber, warum dem so ist und wer da alles mitspielen wird in der Meistergruppe, letzteres wieder in Möglichkeitsform, weil die letzte Runde ja noch vor uns liegt, wollen wir heute mit einem Podcast-Kollegen besprechen. Er ist aber noch viel mehr, nämlich Baujahr 1986 aus Graz, Abschlussklassler 2011 an der FA Joanneum, Journalismus und Public Relations. Journalist, Texter, Papa, er ist Chefredakteur des Straßenmagazins Megafon, schrieb und schreibt für. Jetzt aufpassen, Ballesterer, 11 Freunde, Standard.at, Die Kleine Zeitung, für Rolling Pin, Spiegel Online, Die Zeit, Prolaktal, das Megafon, Kochbuch und den Playboy. Wir begrüßen den Mitbegründer des Podcasts, die beste Liga der Welt, und freuen uns auf die kommenden 90 Minuten mit Peter K. Wagner. Hallo Peter.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du Zeit hast.
Ja, gerne.
Und Team Black FM tritt heute mit einer Foderschen Doppelsechs an. Ich begrüße unseren Formations-Nerd, Taktikfachmann und Experten für eh alles Copyright, Frank Fonisch. Hallo Frank.
Hallo.
Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz, und weil wir mit Peter so viel zu besprechen haben, starten wir direkt hinein in Ausgabe 92 von Black FM. Lieber Frank Fonisch, wir haben einige Shoutouts heute vorbereitet.
Ja, gib mir ein Stichwort, dann schaute ich.
Okay, höchster Saisonsieg gegen den WRC.
Ja gut, das war es eigentlich schon. Ja, wir freuen uns über den höchsten Saisonsieg gegen den WRC. Ich darf hier redundant sein. Hat man vielleicht vor dem Spiel nicht ganz so erwartet. War dann erste Halbzeit ein bisschen zäh. Dann kam der Dosenöffner in Form von Micah Beareth. Und dann wurde es realistisch betrachtet vielleicht ein bisschen ein zu hoher Sieg. Aber wir nehmen ihn, oder?
Auf jeden Fall. Mika 18, das wird, glaube ich, mein T-Shirt, also mein Jersey, mein Leiberl.
Aha, wieder mal. Du weißt, dass er im Juni wieder weg ist.
Ja, weiß ich.
Okay, gut.
Aber hättest du jetzt nicht gerne ein Rassleiberl?
Nein.
Im Nachhinein?
Ich halte davon nichts.
Kein Glory Hunter.
Spielernummern hinten drauf zu haben, also nein.
Okay. Mika Beareth.
Ja, genau. Eine quasi unglaubliche Trefferserie legt er hin. Der Ausgeborgte aus London. Wir müssen mit dem Podcast-Kollegen von Peter vielleicht mal drüber diskutieren, ob er jetzt Mika oder Maika heißt und ob er Beareth oder Beareth heißt. Ja, aber wie auch immer er genannt wird.
Das Marx-Johnston-Thema ist es eigentlich.
Der Marx-Johnston. Treffen tut er, der Mika. Das muss man ihm echt lassen.
Ich meine, also ich glaube, es geht beides, aber ich sprich durch den Thomas Seidler an, der hat sich, glaube ich, für die eingedeutscht oder österreichische Variante, die steirische Variante entschieden.
Okay.
Ja, nein, wir haben das nämlich mal besprochen und er hat gesagt, ja, er macht Mika.
Wie bei Marx.
Marx.
Genau.
Marx Johnston.
Nee, das ist eher schottisch. Genau, und dann haben wir ja noch was eher Negatives, Sturm 2. Der Klassenerhalt wird ja wohl eher sehr, sehr schwierig werden oder sein.
Naja, sportlich wird
sportlich,
schwierig.
Sportlich, ja.
Also wir halten alle Strebfing die Daumen, dass nichts wird mit der Lizenz. Dann bleiben die jungen Wilden, glaube ich, oben. Sonst ist, glaube ich, mittlerweile der Abstand der BC. Und vor allem die vorne gewinnen halt und die zwei ja nicht. Mhm. Aber die Hoffnung ist als letztes immer gestorben. Ne?
So ist es. Genau. Und schlussendlich, ich habe mir das ein bisschen zusammenschreiben müssen, das Ganze, was jetzt rund um meinen Lieblingsverein Rapid Wien passiert ist in der letzten Woche, ist schon hat mich schon sehr aufgeregt, aus mehreren Gründen. Ich möchte es nur kurz nochmal zusammenfassen. Also wenn ich als Spieler 7 Jahre in Deutschland gespielt habe und unter anderem bei einem Verein, der den, also per DNA wohl nachhaltig antidiskriminierendsten der Welt gehört, und ich scheine gar nichts daraus gelernt zu haben, dann glaube ich, habe ich nichts verstanden. Ja? Und wenn ich zu einem Verein wechsle, nämlich Werder Bremen, der einer der ersten war beim Engagement gegen Homophobie im deutschen Fußball und persönlich anscheinend ein Mindset vertrete, dass ich diesem Einsatz diametral gegenüberstehe, dann habe ich auch nichts verstanden. Ja? Und wenn ich als Verein seit Jahren bei jetzt eh nicht überzogen wirksamen, ambitionierten, aber immerhin vorhandenen Antidiskriminierungskampagnen seitens der Bundesliga teilnehme, Aspekte davon sogar in meinen Statuten verankert habe, dann für Verfehlungen sanktioniert werde und dann die Bodenlosigkeit besitze, mich zu trauen und dagegen vorzugehen, dann fehlen mir noch nur eigentlich wirklich einfach die Worte. Und dann habe ich als Verein auch gar nichts verstanden. Und ich möchte nur einen ganz kurzen Auszug aus einer Aussendung der Tornados, auch Rapid Fan Club, zitieren. Da steht einiges über, okay, gut, die Sache ist unfair mit den Strafen, bla bla bla, aber drunter steht Folgendes. Unabhängig davon kann man sich als Block West allmählich die Frage stellen, wie zeitgemäß homophobe Lieder noch sind. Je nachdem, wie man es betrachtet, sind wir mittlerweile entweder eine der letzten standhaften Fanszenen im deutschsprachigen Raum, die derartiges trotz jahrelanger Kritik immer noch koordiniert singt. Oder wir sind eine der letzten zurückgebliebenen Kurven, kann man sehr gut ausdrücken, die sich damit lächerlich macht. Und ganz egal, welche Betrachtungsweise eher zutrifft, am Ende bleibt aufgrund dieser Schmähgesänge auf Schulhofniveau unnötiger Ärger für Rapid. Und dann noch, was wir sagen, singen oder schreiben, können wir immer noch selbst entscheiden. Allerdings müssen wir dann auch mit den Konsequenzen leben und brauchen uns nicht wundern, wenn wir am Ende als die Dummen dastehen. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was die Führungsriege der Hütteldorfer in der letzten Woche von sich gegeben hat, fragt man sich bizarrerweise, glaube ich, schon ein bisschen, wer im Vorstand sitzt und wer in der Kurve von den Grünen steht. Und abschließend, frei nach dem großen Denker Steffen H., finde ich es eigentlich ganz gut, dass die Bundesliga es jetzt nicht verabsäumt hat, den Grünen so richtig einen mitzugeben. Jetzt geht's mal besser, Herrschaften. Und jetzt gebe ich auch schon eine Ruhe mit diesem Thema. Und wir können mit der Sendung weiter tun.
Da ist mein. Außer der Peter will noch
was. Außer der Peter will noch, genau.
Ja, ich unterschreibe das, was du sagst. Also ich meine, natürlich aus sportlichen Gründen kann man vielleicht sagen, man muss da tatsächlich noch Einspruch nehmen, aber es geht sie trotzdem am Ende des Tages einfach nicht aus, weil du verlierst das Verein so Glaubwürdigkeit in allen Belangen, wenn du sowas beanstandest. Das musst halt, du kannst nur in der Situation sagen, ja, okay, sorry und ich nehme das an. Alles andere geht einfach gar nicht. Ich finde da sowieso, dass sie im Gesamten, haben sie PR betrieben, auch von den Presseaussendungen, obwohl ich mich richtig geärgert habe, die irgendwie so auf Nestle-Niveau waren ungefähr, so in die Richtung. Also die haben es echt, sie haben es einfach nicht verstanden. Also ich meine, dann ist schon was anderes natürlich, wenn man ein bisschen überlegt, wie Sturm reagiert hat mit den Derby-Vorfällen und dann einfach ganz klar gesagt hat, okay, nächstes Spiel wird nächstes Auswärtsderby, gibt es keine Fans von uns und klar einsichtig. Also das ist mir von Rapid einfach viel zu wenig. Aber Rapid ist halt auch ein, ja, Rapid ist halt Rapid. Mhm. Ich meine aber auch zu sehen, dass sie das nicht verstanden haben und finde das sehr, sehr, sehr enttäuschend. Auch dieser hilflose Versuch beim Heimspiel gegen Lustenau dann irgendwie diese Spendenübergabe zu machen für die Kinderkrebssozialhilfe oder wie auch immer mit 130.000 Euro, auch aus PR-Sicht, also das total falscher Zeitpunkt auch. Also wenn ich dann irgendwie vielleicht imagemäßig was rein und wieder mache das in 2 Monaten, ja, dann zeigt es halt in 2 Monaten wieder, dass ihr irgendwie auch anders könnt, aber das bringt alles überhaupt nichts. Und ja, du kannst in der Situation nur sagen, sorry, und wir nehmen jede Strafe an. Mhm. Punkt.
Was mich an der Sache schon noch ein bisschen wundert, ist, dass man ja jahrelang jetzt sozusagen gedrillt wird vor dem Spiel, irgendwelche Antidiskriminierungssprüche aufzusagen und dann pass erstaunt ist plötzlich, dass das, was man dann auch sagt, eigentlich auch Wirkung haben soll und auch Konsequenzen hat, wenn man es nicht einhält. Also das verstehe ich nicht. Das entzieht sich komplett meiner Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich meine, es ist schon so, dass natürlich, das ist jetzt kein, ich mag es jetzt nicht zu groß aufmachen, aber das ist kein Rapid-Unikum, ja. Hätte anderen Kurven genauso passieren können. Es ist aber trotzdem andererseits so, dass es auch irgendwie gut ist, dass es bei Rapid passiert, weil sie einfach die größte Reichweite haben.
Ja. Aber der Skandal ist ja nicht von der Kurven ausgegangen, wirklich. Also der Skandal war ja eigentlich, dass Menschen gefilmt worden sind, die eigentlich im Vorstand sind, beziehungsweise eben in der Mannschaft, ja?
Ja, also ja. Also das, wisst ihr eigentlich, wie die Videos rauskommen sind?
Das von den Spielern ist angeblich von einem Stadiontouristen, also der anscheinend nicht regelmäßig dort ist und der angeblich, weiß nicht, ob das stimmt, gar nicht gewusst hat, was er da gepostet hat, sondern der hat einfach gedacht, die singen da jetzt irgendwas. Hm. Angeblich war der nämlich auch nicht deutschsprachig. Und wo das Hoffmann-Video her ist, da habe ich nichts dazu gehört. Meine, Steffen Hoffmann hat erklärt, das war nicht für die Öffentlichkeit gedacht.
Ja, das war sein einziges Kommentar zu dem Thema.
Ja, unglaublich.
Es ist unglaublich. Also das ist, wenn du das als erstes irgendwie reflexartig sagst, dann hast du dich eh schon entlarvt, glaube ich.
Ich finde, in dem Hoffmanns Statement war so viel drin. Also wenn man das anschaut und wie er das sagt, wie unauthentischer dieses Wort rauskommt und wie man sieht, diese Anbiederung, diesen Druck, den er sich selbst macht, dass er irgendwie da gerecht wird, dieser Kurve, da sieht man halt, das sagt so viel über Rapid aus. Wahrscheinlich auch über ihn als Person, aber ja.
Na, lassen wir das.
Ja, lassen
wir das. Wir widmen uns anderen Themen, die uns jetzt, also die den SK Sturm betreffen, beziehungsweise zuerst einmal, lieber Peter, die beste Liga der Welt, Subtitel, der Fußball-Podcast von Weltformat. Bitte hol uns kurz ab, wie kam es zu diesem Podcast-Namen?
Der Podcast-Name war tatsächlich, glaube ich, von mir, die Grundgeschichte war so, dass der Fabio Schaub, seines Zeichens GAK-Fan, zu mir gekommen ist und gemeint hat, wir müssen jetzt einen Podcast machen. Ich habe damals dann irgendwie so gemeint, was ist das? Ich glaube, ich habe euch irgendwie schon wahrgenommen damals auch und habe aber nicht richtig gewusst, dass ihr ein Podcast seid, glaube ich, weil ihr seid ja älter als wir.
Wir damals auch nicht.
Also ja gut, dann habe ich gesagt, ja, machen wir das und habe das als einfach journalistisch interessant empfunden, weil irgendwie das war halt so ein bisschen so ein Ding, okay, das kommt jetzt und ich dachte, gut, da bin ich dabei und mache ich mit. Und die Idee zum Titel war dann einfach so, diese einerseits wirklich der Bundesliga eine Aufmerksamkeit geben, die sie verdient, weil wir Fans davon sind und andererseits schon natürlich auch eine ironische Note, weil uns natürlich bewusst ist, dass meistens die Premier League genannt wird als beste Liga der Welt. Mhm. Und das war so die Idee irgendwie auch nach außen hin, dass das halt, ja, Ironie, bisschen.
Genau, und welchen Themen widmet ihr euch dann innerhalb dieser österreichischen Bundesliga?
Nee, es gibt Menschen, die bezeichnen uns als Sturm-Podcast, vor allem dann, wenn Thomas Seidel und ich am Mikrofon sind, weil wir wechseln uns ja auch jetzt ab seit ein paar Monaten im Radl. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir möglichst alles abzudecken, sind natürlich im steirischen Kontext ein bisschen besser vernetzt und besser informiert, aber versuchen dann auch manchmal mit Bonusrunden irgendwo anders was zu machen und fahren dann auch bewusst einmal nach Wattens oder nach Alter und Lustenau oder so, um das auch drinnen zu haben oder sind in Linz oder wie auch immer. Ja, aber der Anspruch ist auf jeden Fall, einen Überblick über die österreichische Bundesliga zu geben, ja mittlerweile sogar zweimal die Woche mit einer längeren Sendung und einer kürzeren.
188 Folgen.
Ja, voll, ja. Wir müssen uns schon Gedanken machen, was wir zur 200. machen. Wir wollten eigentlich über das Leben sprechen, der Fabi und ich am Strand von Jesolo und dann ein Buch machen draus, aber das machen wir wahrscheinlich
nicht. Nein, das dürft ihr nicht, bitte. Österreich, ihr müsst in Österreich bleiben.
Ach ja, stimmt, hast recht, dann gehen wir zum Schwarzelsee. Nein, aber es ist wirklich, ist schon viel, ja. Die Vorschau sehen wir dann gar nicht mit, die wir jetzt eben auch dazu, die wir zusätzlich machen. Und ist halt, ist, ich sage immer, für mich ist das was durchaus fast Therapeutisches, weil ich einfach so ein Bedürfnis habe, irgendwie mich auszutauschen über den österreichischen Fußball und das kann da halt gut passieren und es ist eben dann nicht nur meinem Phantom entsprechend oder Fabios Phantom entsprechend, also nicht nur Sturm GAK, sondern halt möglichst alles so und das ist das, was wir versuchen. Das ist der Anspruch, dass wir wirklich von allen Fanlagern gehört werden und es ist mittlerweile echt so, dass wir von Ost bis West ganz gut Feedback bekommen und gehört werden. Am wenigsten kommt man tatsächlich vor aus dem Wiener Raum noch.
Mhm.
Ja.
denen passt das wahrscheinlich gar nicht, dass der Stadionsprecher für Sturm Graz.
Ja, ich habe auch ein bisschen die These, dass halt unser Medienmarkt relativ schon sehr Wien konzentriert eigentlich ist, auch im Fußballbereich und im Sportbereich, dass es ein bisschen unüblich ist, dass wir versuchen, das schon relativ gerecht zu machen, was halt gerade Thema ist. Und Rapid und Austria ist halt oft Thema, weil es halt Rapid und Austria ist traditionell, aber es ist jetzt nicht unbedingt immer gerechtfertigt gewesen die letzten Jahre, rein aus sportlicher Sicht. Und dementsprechend reden wir halt auch viel über Salzburg und gerade Sturm natürlich auch.
Frank, uns ist ja aufgefallen, dass es sich dabei um einen der wenigen Podcasts handelt, die sich einen Stadionsprecher leisten können. Müssen einen Investor haben, oder?
Ja, es muss man vermuten. Ne?
Wir haben sogar zwei, weil die Stimme von DBLDW ist ja Matthias Baskutin, ist der GAK-Sternensprecher.
Mhm.
Ja, der macht uns manchmal so Reportagen, Außenreportagen.
Okay.
Mhm. Aus Mainzettel.
Aus Mainzettel, nein, tatsächlich. Der war tatsächlich zum Beispiel bei Österreich gegen Belgien, war er zum Beispiel.
Ah.
Oder er war bei LASK gegen Liverpool. Genau, da macht er uns so, so kleine Reportagen. Genau.
Mhm. Okay. Wie, ich mich gefragt, wie funktioniert bei euch die Themenakquise? Schaut ihr da auf Ausgewogenheit oder was auch populistisch gut funktioniert? Oder wie sucht ihr die Themen aus?
Also populistisch eigentlich nicht. Also das ist, ich bin immer eher der immer sagt, so, Mann, machen wir doch das hören wir, das interessiert mir Leute. Aber der Fabio ist sehr klar und sehr klar auf Sportliche konzentriert. Und der ist ja wirklich, der hat ja wirklich den Anspruch, möglichst alle Fußballspiele zu sehen und auch wirklich sich richtig auszukennen. Ich sage Schmähhalber immer, er kennt jeden Spieler, der hat Mira U16 und das ist aber ungefähr so. Mhm. Also es gibt kaum einen Spieler, der in die Bundesliga reinkommt, den der nicht irgendwie schon zwei, dreimal in irgendeinem Akademiespiel oder so gesehen hat. Kommt auch aus dem beruflichen Background, weil er halt Fußballmanagement studiert hat und auch Scout war und wie auch immer oder ist. Und deswegen versuchen wir da schon möglichst alles abzudecken und irgendwie das möglichst fair zu machen, aber es kommt dann immer so ein bisschen, natürlich ist es ein bisschen so, dass es dann immer eher die Mannschaften sind, die gerade halt Schlagzeilen liefern im Sinne von Sportlichen vielleicht oder so, aber und sonst ist die, sonst, wir sprechen uns kurz ab eigentlich, aber es ist mehr oder weniger so, dass ich fast eher ein bisschen mehr vorgebe, was wir so reden meistens und der Fabio weiß eh zu allem was.
Okay. Genau. Frank, du als DBLDW-Fan, du kannst das viel schneller aussprechen, gell? Eigentlich, oder du auch? Tu mir das sehr schwer. Also, ihr seid da super schnell im Podcast.
Ich habe zum Fabi mal gesagt, wir können nicht Hashtag DBLDW machen, das merkt sich keiner.
Schau, wie schnell das aussprechen
kann. Und DBLDW, ich finde das nicht so schwer.
Ah, okay, ja, danke. Aber irgendwann also, geht es dann wahrscheinlich.
Genau, Übung.
Aber Boyband-Kürzler ein bisschen, oder?
Ja, also wenn man nicht weiß, was es ist, könnte man auch auf eine Boyband kommen. Ne? Vor allem im K-Pop. Rennen jetzt gerade sehr viel so Kürzel herum. Aber ja, ne, also ich finde es von der Grundkonzeption her ganz spannend. Wir haben in der Vorbereitung kurz darüber diskutiert, was ist das für die, die es noch nicht gehört haben, nach deiner Erklärung. Also wenn man ein bisschen Fußball-Podcasts hört, hätten wir wie gesagt, man nimmt ein bisschen Kicker meets the Zone, dann eine kleine Prise Rasenfunk, eine Messerspitze 93 und mehrere Hände voll Abstauber und dann schütteln und dann noch eine eigenständige Würzung von den Protagonisten und außer kommt DBLDW.
Mhm. Schön, danke, ja, klingt gut.
Total schön. Ja, kann ich nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und sie haben doppelt so viele Sendungen wie wir gemacht.
Was nicht schwer ist.
Naja, in letzter Zeit sind wir ziemlich schnell.
Ja, aber weil wir deine ziemliche Unpässlichkeit ignorieren in letzter Zeit. Somit ist auch für alle Hörenden klar, warum wir vorher so langsam waren.
Genau.
Der Terminkalender vom Herrn Belitz einfach überkriegelt.
Ja, genau, ja. Genau. Na okay, gehen wir weiter. Der in Wien Meidling weilende Jürgen Pucher, Grüße ins Penthouse, hat uns einen Diskussionsauftrag erteilt, den wir natürlich annehmen, eine kleine Vorgeschichte. Am Dienstag hat ein Sicherheitsgipfel in Liebenau stattgefunden, an dem die beiden Grazer Clubs, das Stadionmanagement, die Sicherheitsfirmen und die Polizei teilgenommen haben. Ein von Sturm und GAK entwickelter Maßnahmenkatalog, der 12 Ansatzpunkte zur Verbesserung der Sicherheit in Liebenau beinhaltet, wurde dabei besprochen. Sturm hat in einer Aussendung Beispiele angeführt, was das alles sein könnte. die künftige Aufteilung der Fansektoren, Adaptierung der Sektoreneingänge, mögliche Installationen von Glaselementen und zusätzlichen Sicherheitszäunen, vandalensichere WC-Einheiten, ja, liebe Leute, anscheinend braucht man sowas in postaufklärerischen Zeiten, multifunktionale Nutzung des TV-Compounds. Mehr Details waren nicht enthalten. Wir haben uns ein wenig schlauer gemacht und dann dort angerufen. Dabei haben wir herausgefunden, dass dieses Treffen am Dienstag eigentlich nicht für die öffentliche Wahrnehmung bestimmt war und nur durch Zufall oder gewollten Zufall durchgesickert ist. Man musste also Stellung nehmen und tat das wohl deshalb so oberflächlich wie möglich. Der Hintergrund ist hinter vorgehaltener Hand, man will von Seiten der betroffenen Clubs und Stadionverwaltung nicht schon ein öffentliches Thema haben, bevor man die Politik, die das dann finanzieren muss, mit konkreten Zahlen konfrontiert hat. Das soll in 2 Wochen nämlich passieren. Bis dahin wird die GBG, die Grazer Gebäude- und Baumanagementgesellschaft, die Angebote für die Kosten aller Maßnahmen einhalten und das zuständige Büro Manfred Eber muss dann diesen Kosten zustimmen, wo dann wohl eine weitere Verhandlungsrunde ansteht. Der vermutliche Inhalt: Was ist eine für den Spielbetrieb mit 2 Bundesliga-Vereinen notwendige Maßnahme bis Saisonbeginn 24/25 im August und was ist ein Nice to Have im Maßnahmenkatalog, der erarbeitet wurde? Die Zusage der Stadt zur Finanzierung gilt nämlich für die unbedingt notwendigen Sicherheitsvorkehrungen in Stadion Liebenau. Wie auch immer diese Entscheidung aussehen wird, fallen muss sie schnell. Wenn man nicht im April mit der Umsetzung beginnt, wird es bis August auf jeden Fall knapp. So viel zum nächsten Kapitel aus der Never Ending Story Stadion Liebenau. Peter, an dich die Frage gestellt von einem, der schon längst aus dem Versuch ausgestiegen ist, hier noch irgendetwas zu verstehen. Kennst du dich noch aus in dieser Causa?
Boah, ja, schwierig. Keine Ahnung. Für mich war, ich glaube, der Jünger hat es in der letzten Sendung bei euch ja angesprochen, dieser Ballesterer-Redakteur, der mich da auch kontaktiert hat wegen der Stadionthematik und zwar Stadionlösung, wie auch immer. Das war für mich ein bisschen so interessante, ein bisschen neue Facette von jemandem, der Affinität hat zu Stadionarchitektur, der bei Rapid dabei war, irgendwie beim Allianzstadion, dieses: So schlecht ist das Stadion ja gar nicht, wie alle tut. Und ich dachte, okay, gut. Mhm. Also das war für mich so ein bisschen eine neue Facette. Aber sonst, ja, boah, ich habe nur mal drüber nachgedacht im Vorhinein, gerade über diese Auswärtssektoren. Ich kann mich schon erinnern, wie bei Davis in diesem Ecksektor da neben dem Stadionvorplatz eigentlich gewesen bin und der GAK auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Ja, also keine Ahnung. Also was soll man da nur groß sagen? Ich sage an dieser Stelle Gratulation an euch, dass ihr macht so wirklich großartige Berichterstattung zu dem Thema und höre das auch immer sehr gerne und finde das super. Schwierig, also das kann ich dazu sagen, ich war heute im Fitnesscenter und diskutiere mit einem Freund wieder mal über Stadion, weil ich gesagt habe, ich bin da zu Gast, der auch architekturaffin ist und so weiter und rede irgendwie so, ja, der GAK, die würden ja auch nicht in Liebenau sein. Und dann sagt ein Herr, der auch im Fitnesscenter war, mit mir gleichzeitig in der Umkleidekabine so, ja, na, wir wollen das wirklich nicht sein. Und dann ist ein ganz nettes Gespräch entstanden unter der Dusche tatsächlich, der ist seit Jahrzehnten im GAK in der Kurve und jetzt nur ihm, obwohl er schon älter ist, hat er gemeint. Und der hat so gesagt, ja, wir wollen da eh nicht und wie auch immer. Klasse, wäre halt sowas wie St. Pölten für uns. Und
können gerne St. Pölten spielen.
Nein, wäre eine Idee. Ich habe relativ früh schon gesagt, dass ich glaube, dass Sturm einfach sich bewusst machen muss, dass es da halt, dass es einen zweiten Verein gibt und dass man, wenn man der ist, der mehr Geld hat, dass man versuchen muss, da irgendwie zu unterstützen. Ich finde, das ist das war ein guter Ansatz. Und jetzt hast halt, ja, es ist halt, jetzt, es wäre natürlich alles viel einfacher, wenn der GAK jetzt nicht gerade auf dem Weg in die Bundesliga wäre wieder. Dann wäre er argumentativ woanders, um das Stadion zu bekommen, glaube ich. Und sonst glaube ich, dass es die blöde Situation ist, dass Sturm gern bleiben würde und halt vorher der GAK Stadion braucht. Das heißt, theoretisch müsste Sturm zuerst schauen, dass der GAK Stadion kriegt, was ein bisschen schwierig zu verkaufen ist, dass du dein gedachtes eigenes Stadion, das du dann alleine pachten willst, dann noch nicht hast im ersten Schritt. Das ist halt schwierig.
Mhm. Frank, wenn man hört, dass das Büro Eber zustimmen muss, wenn eigentlich die Zeit drängt, was denkt man da?
Ja, Selbstmord. Also ist der Worst Case eh klar, das ist halt der Säckelmeister der Stadt und jetzt hat er gerade erst irgendwo in einem Hinterzimmer Geld gefunden und kauft Wiese im Buntigam, damit wir unser Trainingszentrum bauen dürfen. Und jetzt soll er schon wieder Geld finden für Eingangstore in einem Fußballstadion und so. Er, der ja erklärterweise gar kein Fußballfan ist und wenn, dann ein Wacker Innsbruck-Fan, Sympathisant, so muss man sagen. Ja, also die Hoffnung ist recht überschaubar, dass das alles zeitgerecht läuft. Und eins muss man ja dazu sagen, ich habe mir den Rahmenterminplan jetzt nicht angeschaut, ich würde es gar nicht machen, aber wenn ich höre, dass der Terminplan für die notwendigen Dinge, die für unsere Liga dann reichen, jetzt schon bis Mitte August führt, dann frage ich mich halt, was passiert, wenn wir im internationalen Qualifikationsgeschäft vielleicht früher spielen müssen und einen entsprechenden Gegner bekommen. Gedankenklammer auf, hätten wir statt dem Gegner Lille Fenerbahce gezogen, hätten wir schon nicht in Graz spielen dürfen, sondern hätten aus Sicherheitsgründen schon noch in Klagenfurt aussiedeln müssen. Jetzt frage ich mich halt, wenn die Stadionbaustelle nicht fertig ist, zu der Zeit, wo internationales Qualifikationsgeschäft losgeht, können wir uns für beim entsprechenden Gegner schon darauf einstellen, dass wir für die Quali diesmal wirklich nach Klagenfurt fahren, weil ein Stadtratsbüro vielleicht noch mal drüber schlafen will, ob es jetzt Geld ausgibt oder nicht. Also allein diese Perspektive bestätigt meinen sauren Magen zu dieser Stadion-Causa wieder mal.
Peter, was glaubst du eigentlich in Summe, auf was das die ganze Sache mittelfristig rauslaufen wird, die Stadionsache?
Ich habe erst jetzt unlängst mit einem Menschen aus dem GRK-Umfeld länger darüber geredet, der irgendwie gemeint hat, so eigentlich ist jetzt eh schon aus ihrer Sicht aus, von so einem Hirngespinst, zwei Stadienlösung relativ viel weitergegangen. Ja? Also das ist natürlich im Sturm-Mindset jetzt nicht so verankert bei einem Sturm-Fan, aber das mag irgendwie tatsächlich sogar richtig sein. Das heißt, das Thema ist irgendwie da so. Ich meine, habt ihr, wie gesagt, ihr auch gut dazu beigetragen. Die Ausgangsposition ist natürlich nicht die beste, weil natürlich, ihr habt ja nie zu Gast gehabt, natürlich Michi Ehmann der Einzige, der sich da so viel interessiert hat, der ein bisschen Affinität gehabt hat in der Stadtpolitik, der ist jetzt halt nicht mehr da, aber ich meine, der hat vorher halt auch ein Interesse daran gehabt, aber keine Macht. Und sonst, ich bin schon auch so, dass ich durchaus Verständnis habe, dass es einfach andere Prioritäten gibt. Ja? Also ich verstehe die ganzen Argumentationen pro auch und ich verstehe aber auch, dass es da halt wenig Interesse daran gibt. Das sind halt einfach das ist halt einfach so von der Realität der Stadtregierung, da gibt es halt wenige Menschen, die sich wirklich dafür richtig interessieren. Selbst Sturmaffine, die ich kenne zum Beispiel und so. Also das ist, gibt es halt anderen Fokus. Und dann ist es natürlich schwierig. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass die sich denken, ja meine Güte, jetzt nehmen die so viel Geld ein, jetzt sollen die das jetzt selber machen. Aber ich finde es gut auf jeden Fall, dass Sturm nicht diesen Schritt setzt und sagt, wir gehen irgendwo in die Umgebung und gehen weit raus. Ich meine, wir haben es beim LASK gesehen, wie Gruber ist halt ein ganz anderer Mensch, ja? Damals noch Präsident Sigmund Gruber vom LASK, der hat ganz klar gesagt, schaut, wir gehen da aus hier nach Linz und dann ist das Unglaubliche passiert und sie haben die Google wieder adaptiert, wo man ja dann nicht drüber nachdenken darf, was da an Kohle verschossen worden ist, weil sie diese Bude erst kurz davor wieder adaptiert haben. Und wir haben halt keinen Bürgermeister, der sehr affin ist für einen Verein und dann auf eine Lagerhalle ein Stadion draufstellt, das dieser Verein nie leisten kann, also Blau-Weiß Linz. Und wir haben auch nicht die Wirtschaftskraft und die Industrie und die Umgebung, wie sie in Oberösterreich da ist und die öffentliche Hand, wie es man eh auch. Also es ist halt eine erfahrene Situation. Ich glaube trotzdem, dass es früher oder später wird so sein, dass sich da was tut.
Schauen wir.
Aber es wird halt natürlich eher später sein.
Eher später.
Ja. Und aber man muss schon, es ist schon auch so, dass ich dann manchmal so drüber nachdenke, so sehr mir das erwünschen würde, dann denke ich mir manchmal, okay, es ist jetzt, wie viel Auslastung brauchst du, was für Stadion brauchst du? Ich kenne natürlich ja diese Studien, diese Effekte, dass wenn du ein größeres Stadion hast, dass dann mehr Leute kommen und so weiter. Ich finde es super, was Sturm macht mit diesem wahrscheinlich nicht ganz genehmigten, wie war das, diesen zusätzlichen Hospitality-Bereich und so. Das ist super, dass sie versuchen, alle Möglichkeiten auszuloten. Aber ja, viel mehr ist halt wahrscheinlich dann tatsächlich momentan nicht möglich.
Genau. Man könnte noch vielleicht an die Tageskarte, eine Fitnessstudio-Tageskarte anbieten. Dann hat man ungefähr alle Möglichkeiten ausgeschöpft eines gelungenen Stadionerlebnisses. Kurz zurückgeblickt auf einen punktemäßig überzeugenden Grunddurchgang in der Liga. Sturm spielt einen starken Herbst, aber auch wie im Jahr zuvor gab es ab Ende Oktober ein bisschen Flasche leer. Neben Erfolgen verliert man nämlich gegen die Austria, gegen den LASK, erfightet mit Ach und Weh ein 3:2 im Cup gegen den Stadtrivalen, verliert gegen Rakow und holt gegen Linz bei Blau-Weiß nur einen Punkt und kommt blutleer nach Lissabon zu Sporting. Habt ihr den Eindruck, jetzt Peter, mit dir nochmal beginnend, dass diese spätherbstliche Low-Fi-Phase genau zur DNA und der Ilza gehört, wie all diese positiven Aspekte, die uns so viel Freude bereiten?
Ja, grundsätzlich habe ich so die Saison so am Anfang schon so empfunden, dass sie da was getan hat und dass so Learnings aus den vorigen Saisonen mit der Mehrfachbelastung, Dreifachbelohnung, wie auch immer man es nennen möchte, da waren. Und ich hab eigentlich so die These aufgestellt, dass das sehr gut, sehr ökonomisch ist, wie Sturm das angeht. Also viele knappe Siege, aber die dann doch eigentlich klar. Aber ja, natürlich, dann war diese Phase, die nicht gut war. Andererseits muss man sagen, dass in dieser Phase dann unterm Strich die Ergebnisse dann ja dann trotzdem noch ausreichend waren. Also man hat es geschafft, dass man den GAK wieder raus hat aus dem Cup. Man hat dann trotz dieser schrecklichen Leistung in Portugal geschafft, dass man überwintert. Und dann ist es wahrscheinlich, ich meine, gut, ihr habt dann so also Sachen gehört, dass es in der Mannschaft irgendwie schwierig war, dass dieser Fußball und so weiter. Man merkt dann schon im Vergleich jetzt zum Frühjahr, dass man etwas verändern wollte und dann ist schon was Neues jetzt da und was Neues passiert. Da merkt man schon was, dass es irgendwelche Learnings dann wiederum aus diesem Herbst gegeben hat. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, jetzt, wo es das aufstellt, habe ich gedacht, ah ja, stimmt, ich hätte es jetzt gar nicht mehr so präsent gehabt, dass es ja wirklich diese Ergebnisse dazwischen waren. Ich meine,
man muss aber auch dazu sagen, Spiele auch gemacht dazwischen.
Ja, und man muss schon dazu sagen, also gegen den LASK, der damals schon sehr gut in Form war, ist auswärts verlieren und die sind uns jetzt auch nicht unbedingt gelegen, immer so in den letzten Monaten schon. Das passiert. Blau-Weiß Linz zeigt, wie gut sie das machen.
Die Punkte gegen Salzburg?
Ja, zum Beispiel, genau. Also im direkten Duell würden sie Salzburg, genau. Und also das ist schon, genau, also ja, es ist im Großen und Ganzen finde ich das schon in Ordnung. Ich finde schon, dass der Herbst als Fan trotzdem schwierig war, weil einfach nach diesem sehr coolen Jahr und mit Ende Titel hast du dann wahrscheinlich trotzdem mehr erwartet und es war dann schon natürlich viel Nörglertum da, weil es einfach nicht so schön zum Anschauen war.
Mhm. Frank?
Ja, ich habe das ja gesagt, also die Nörgelei entstand wahrscheinlich daraus, dass es nicht spektakulär ausgesehen hat. Ich habe vor ein paar Sendungen einmal gesagt, ich habe mir die Ergebnisse angeschaut, du hattest im Herbst davor halt auch ein paar große emotionale Siege. Diesmal hat es in Wahrheit diesen Bergamo-Heim-Moment und sonst die großen Emotionen nicht so wirklich. Und du bist halt mit entscheidenden Siegen gestartet und hast ein paar höhere Siege im Herbst das Jahr davor auch gefeiert. Die sind diesen Herbst komplett weggefallen. Ich glaube, dass das mit der Mannschaft schon was macht. Und dass der Ilzer Fußball halt schon ein körperlicher Hochofen ist, das haben wir in den Saisonen davor gesehen. Und dem trägst du dann irgendwann Rechnung. Ich glaube, dass du das dann, vor allem wenn du international ja noch mehr an deine Grenze gehen musst, dass du das vielleicht in der Liga haben musst. Ich glaube, da gehen dann irgendwann die Körner wirklich aus und das kannst du dann, vermute ich, auch irgendwann mit Trainingssteuerung nicht mehr auffangen.
Genau, und die Verletztenliste war ja jetzt auch nicht unbeträchtlich im Herbst.
Ja, vor allem
in diesen Phasen.
Neuralgische Positionen verletzt, das ist halt immer schlecht. Also da brauchen wir nicht diskutieren. Wie das ist, wenn neuralgische Positionen nicht am Feld sind, wird man jetzt am Wochenende beim vorher schon oft lang besprochenen SK Rapid sehen, der ohne 5 nicht ganz so unwichtige Kicker beim Parkhut-Bädern antreten darf, wird spannend. Ne? Mhm. Und bei uns war es im Herbst halt auch so, dass schon immer wieder wichtige Personen gefällt haben. und grundsätzlich eine wichtige Person, nämlich der gesamte Tiefgang kommt aus Norwegen und ist halt ein Glaskinn, wie es ausschaut. Ne? Ich hoffe, er fängt sich jetzt schnell. Ich habe gehört, er trainiert schon wieder individuell, Sidi Charter. Ich hoffe, das ist nicht wieder zu früh. Und wenn der Typ halt abgeht, das siehst halt dann in der Performance. Mhm. Wie er bei uns in der Sendung war, hat der Manni gesagt, jetzt muss halt ich rennen. So hat es manchmal auch ausgeschaut. Ja. Und in diese Lücke scheint er jetzt Mika hineingestoßen zu haben. Schauen wir mal, wie das weitergeht.
Aber darf ich da kurz einhaken, weil ich habe schon dann also einem so im Freundeskreis die These mal so diskutiert, dass es schon so ein bisschen eine Tendenz des Verheizens vielleicht unter Christian Ilzer gibt. Also gerade bei Charter, natürlich ist auch vielleicht von der irgendwas so, dass er wirklich eher verletzungsanfällig ist, weiß ich nicht, oder die Umstellung auf eine andere Liga, wie auch immer. Aber trotzdem, da hat es Ilzer ja dann gesagt beim Derby, so er hätte eh nur die Halbzeit machen sollen, weil es war schon ein bisschen so gefährlich. Und dann ist halt wieder die nächste Verletzung passiert. Früh anfangen auch, ja, da war man eher überrascht, so Wunderheilung ein bisschen, super Bursche, dass der so früh wieder kam. Also das ist schon fraglich. Auch bei Wüttrich bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob der wirklich schon so fit ist, wenn er dann schon wieder dabei ist. Also,
darfst du ihm nur nicht sagen.
Ach so, ja, natürlich nicht.
Hast du das Interview gesehen?
Nein, ich habe es nicht gesehen. Bitte sag das nochmal kurz.
Ja, Kühne hat ihn als Sky-Field-Reporter, man muss zugeben, etwas botschert, darauf angesprochen und hat gesagt, Gregor Wüttrich, Sie sind ja irgendwie jetzt schon mehrere Wochen nur so halb fit. Und Gregor kurz erstarrt vom Mikro und er, wie, bitte? Er hat nachgefragt nach dem Motto, ich habe es nicht verstanden. Kühne hat sofort zurückgerudert und hat aber in Wahrheit einfach in anderen Worten nochmal das Gleiche gesagt. Ne? Und ab dann war Gregor Wüttrich etwas kurz angebunden in diesem Interview und hat gesagt, nein, bin topfit. Und er hat gesagt, sicher. Und er, ja, wenn du es anders siehst, ich bin topfit.
Er ist ja nicht immer so begeistert, wenn er ausgewechselt wird, kommt man vor, ja.
Ja, genau.
Habt ihr die Situation gesehen, wo gegen Bratislava im Heimspiel, wo das zweite Mal so ein hoher Ball durchgegangen wäre, der Gerson wäre durchgegangen, und wo dann Ilse sich richtig echauffiert hat und Wüttrich dann so,
ja.
Ruhe, das war eine interessante Situation.
Ja, also ja, war, ich meine, zum einen muss man Chris Ilse ein bisschen recht geben, weil das war die Kopie vom ersten, ne? Also es war genau dasselbe, es war das gleiche Passmuster, nur 5 Meter weiter rechts. Also natürlich muss da auf der Sechser-Ebene auch anders reagiert werden, braucht man gar nicht diskutieren. Aber dass sie hinten wieder so weit auseinander gestanden sind, wie beim ersten Mal, wo er durchrennt, also da verstehe ich den Ilzer-Ausbruch ein bisschen, dass die Ilzer-Ausbrüche manchmal ein bisschen zu emotional sind, das wissen wir auch. Ne? Ja. Und da hat der Gregory dann schon recht, dass er ihm bedeutet, Pullover vom Gas, ne? Weil das macht es ja dann meistens nicht besser.
Das besonders Chillige ist ja auch Teil seines Spiels. Also vom Gefühl her, wenn man...
Du redest jetzt von Gregory.
Ja. Okay. Das ist ja auch Teil seiner Wirkung nach außen.
Ja, das stimmt. Würde ich also wahrnehmen, ja.
Dass er komplett auch nicht nur uns als Kurve oder den Fans, sondern auch irgendwie den Gegner mit dieser Art und Weise ein bisschen irgendwie Paroli bieten kann. Hey, ich habe alles unter Kontrolle.
Ich meine, er hat nicht die Wurstigkeit von Omar Solé, das finde ich immer sehr charmant. Da wirkt immer so, ich mache das im Vorbeigehen so ein bisschen, weil ich halt will, aber eigentlich will ich eh nicht. Mhm. Aber ja.
Genau. Ich muss nochmal ganz kurz die was zum Herbst fragen. Unter diesen genannten Umständen, die wir jetzt vorher diskutiert haben, in Summe war es ja super Herbst-Performance, brauchen wir ja nicht reden. Also an wen würdest du die am meisten festmachen, diese Herbst-Performance?
Einzelspieler. Mhm. Ja, ich finde das gerade am Anfang, dass es so Alexander Prass eigentlich sehr, sehr wichtig war. Also das, ich finde gefunden, dass der das sehr getragen hat, das Spiel zeitlang. Und sonst hat Joe wahrscheinlich die auffälligste Performance, wahrscheinlich so von der ganzen Körpersprache und von der Abgeklärtheit Lavallee brachte, der einfach wahrscheinlich deswegen mehr angeschaut wird, weil er auch so unerwartet irgendwie da war. Ja. Also wenn man gedacht, okay, was macht denn der jetzt? Und dann hast du das Gefühl gehabt, ah, oh, cool, ja. Ah, schau, das ist der erste Sechser, der den Goran Stankovic spielen könnte. Wow. Und so. Also, und ja, in der Innenverteidigung richtig gut ist. Also jetzt wissen wir auch, dass er als Linksverteidiger auch ganz gut macht, auch wenn er natürlich weniger Tempo hat.
Kopfballtore
kann er auch. Also ist nicht so schlecht. Ja. Der war der auffälligste wahrscheinlich. Aber ich glaube schon auch, dass wir auch sehen die Saison, wie wichtig Gitteschwili ist.
Mhm. Frank?
Ich glaube, dass also alles das, ja, kann ich alles unterschreiben. Ich würde nur noch hinzufügen, die 2,6 Meter im Tor waren, glaube ich, auch nicht ganz, unwichtig, weil auch wenn er eine kurze Adaptionsphase an die Liga gehabt hat, kommen zwei Sachen zum Tragen. Auch sehr abgeklärt, einige Monster-Saves dabei, muss man sagen, also wo er wirklich Dinge hält, wo du sagen musst, okay, die muss er jetzt nicht unbedingt halten und hat sie. Und dann die Art und Weise, wie man halt vor allem bei hohen Bällen verteidigen konnte mit ihm im Tor, weil die Reichweite ist halt unerreicht. Und letzter Punkt, der hat halt ungefähr den ganzen Herbst mit ohne Kreuzbandel im Tor gestanden. Und das muss man auch nochmal mitdenken, was ist, wenn der zurückkommt und laut alle Kreuzbänder hat, wo keine Ahnung, was dann los ist. Schauen wir mal. Also ich glaube, der hat schon auch ganz, ganz schön viel dazu beigetragen, weil es, glaube ich, mit dem Selbstvertrauen der Verteidigung auch sehr viel tut, wenn jemand da hinten steht, der sehr viel Ruhe und Abgeklärtheit ausstrahlt und halt so viele Monster-Saves dabei gehabt hat, wie es Kerpen dann am Ende der Saison gehabt hat, weil es waren schon sehr viele.
Du siehst jetzt auch den Unterschied, oder, am Fuß. Also das Kerpen war eigentlich beidbeinig am Fuß wirklich gut, wo er kommt, wo er eigentlich nur mit dem Rechten gut war. Und das ist da ein Unterschied, weil das sind vielleicht nur 3-4 Bälle oder so, aber trotzdem, die sind, können dann auch entscheidend sein.
Ja, Passqualität, das ist übrigens, was ich bei Dimitri Lavallée auch noch anfügen wollen würde. Die Passqualität ist schon wirklich gut. Also da siehst du halt die andere Fußballschule auch. Und das Kerpen, ja, zwar schon lange in England, aber doch auch ursprünglich aus den Niederlanden, das siehst du halt einen anderen Drill, was das Passspiel betrifft. Und das macht schon sehr viel aus. Und vor allem so wie wir halt, wenn wir von hinten raus aufbauen, ist ein gutes Tempo hinter dem Ball vom Tormann sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ja, da geht es eh in Richtung ziehende Option, was wir vom Andi Schicke ja wissen oder gehört haben. Genau. Vermutlich, sagen wir jetzt mal. Aber sie haben ja noch Zeit, haben sie gesagt. Was mich jetzt persönlich dann noch sehr interessiert, wie sehr muss dieser Verein, wie er derzeit tickt und vor allem sein Umfeld aufpassen, nicht die Bodenhaftung zu verlieren, Peter?
Ja, schwierig. Ich meine, es sind natürlich jetzt schon, also wenn ich gerade an so Mitgliederzahlen denke, sind natürlich schon viele Leute dazukommen.
Aber glaubst du, dass die hohe Mitgliederzahl wirklich nur einhergeht mit dem sportlichen und ideellen Höhenflug? Weil wir haben auf der Mitgliederversammlung gehört, man freut sich, also es gab anscheinend eine Befragung, an mir ist die vorübergegangen, und in dieser Mitgliederinnenbefragung, Mitgliederbefragung,
Entschuldigung, wird nicht gegendert.
Ah, das wird ist nicht gegendert,
der wird nicht gegendert.
Genau. Mitglied. Wird nicht gegendert, Entschuldigung. In dieser Befragung ist anscheinend herausgekommen, dass von sehr vielen Neuen anscheinend ein guter Prozentsatz gesagt hat, naja, sie ist ein Mitglied wegen den Vorkaufsrechten.
Ja, das glaube ich schon. Ich bin einer der wenigen, wo die, so wie dem Vizepräsidenten Schaller mal gesagt, bei mir hat die Kampagne tatsächlich funktioniert, dass ich damals dann Mitglied geworden bin.
Und wo der Josef auf die Karte tippt.
Ja, zumindest habe ich mitgekriegt, dass es ihnen wichtig wäre, dass mehr Mitglieder da wären, und dann hat, das hat mich dann überzeugt. Bodenhaftung verlieren. Ich glaube, du müsstest viel, viel länger noch so großen sportlichen Erfolg einzementieren, dass das tatsächlich passiert. Natürlich ist es so, gibt es dann viele Menschen, die sich dann mehr dafür interessieren, aber da müsstest du schon länger das etablieren. Und wir wissen ja überhaupt noch nicht, wie einzementiert das System Sturm oder dieses Erfolgsding der letzten Jahre ist. Wie abhängig ist es von Schicker? Wie abhängig ist es von Ilzer und von allen anderen, die dabei sind? Das wissen wir überhaupt noch nicht. Also wir haben noch kein System wie Salzburg, wo du das Gefühl hast, dass Sion Buchner und Struber irgendwie durchgetauscht sind. Du hast das Gefühl, die Daumen mal läuft es ungefähr weiter. Auch wenn die auch ihre Themen haben natürlich, ein anderes Thema. Aber das sieht man noch nicht so. Und wenn es vielleicht dann, wenn es die nächsten Jahre noch weiter es schaffst, so zu performen, wirklich vielleicht mal über Jahrzehnte, dann kommt vielleicht so ganz, ganz viel Erwartungshaltung und ganz viel von oben herab runter dazu. Aber ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch im normalen Pendel, das einmal Erfolg und einmal nicht. Und ob das jetzt bestätigt ist, dass wir jetzt wirklich da oben sind, oder ob wir bald wieder weiter unten sind, das werden wir erst sehen. Also das kann sich sehr schnell entwickeln. Mhm.
Frank, siehst du das?
Ja, wir haben eine differenzierte Meinung zum Thema Erwartungshaltung in Graz. Ich bin der Meinung, dass es latent ein bisschen zu hoch ist, weil da bin ich wahrscheinlich schon alt genug, um zu wissen, dass der Verein eigentlich die größte Zeit seiner Existenz nicht mal annähernd in der Nähe solcher sportlichen Erfolge war. Nicht einmal knapp dran. Und darum muss man, glaube ich, eine Phase wie die jetzt sehr wertschätzen und sollte aber eben nicht davon ausgehen, dass das die neue Basis ist. Also so handhabe ich, aber ich bin ja bekannt als Zweckpessimist. Aber das hat schon ein bisschen damit zu tun, dass ich eben andere Zeiten auch erlebt habe. Also ich war schon Sturmfan, da haben die im unteren Playoff gespielt, hat das geheißen. Und es war eher knapp in Richtung da auch nochmal absteigen. Und da sind wir eher weit davon entfernt. Und
im mittleren Playoff, oder? Im unteren
haben wir? Ich glaube sogar im unteren, wenn ich jetzt nicht ganz täusche, war das sogar unteres Playoff. Ja. Okay. Gegen einen Kremser SC.
Und Spital an der Trau.
Und solche Kaliber. Ja, aber egal. Also das mit Erwartungshaltung, das sehe ich immer ein bisschen anders. Ich finde, man spürt es auch, wenn die Mannschaft in einer Phase wie jetzt wirklich eine maue Halbzeit spielt, wie schnell die komischen Gestikulierer auf der Lenkseite bei Halbzeitpfiff dann schon wieder stehen und seltsam hinunter sich gebärden. Da denke ich mir, ja, also unnötiger geht gar nicht, aber das passiert halt gerne in so Hochphasen und dann geht es einmal ein Spiel nicht und dann sind schon die Meckerer da, warum die jetzt nicht schon wieder 4 Tore geschossen haben in der ersten Halbzeit.
Aber ich bin eigentlich bei dir. Ich glaube, dass du jetzt in so einer Phase, auch wenn es Mitglieder über Vorverkaufsrecht-Themen bekommst, dass du jetzt halt so einen gewissen Stamm von Leuten, die einfach sowieso hingehen, dass du die dann schon ein bisschen, dass das ein bisschen größer wird und dann gibt es halt einfach die Menschen, die eher dann ins Stadion gehen, wenn Erfolg da ist. Und ich glaube eben, dass du musst über sehr lange Zeit irgendwie sowas aufbauen, dass du ein Standing hast, dass du wirklich so eine mega Erwartungshaltung hast. Weil dieses andere ist so unterschiedlich, warum jemand ins Stadion geht und wie stark das Phantom ist und wie stark die Relation ist. Also ich glaube, dass es eben tatsächlich noch ein bisschen länger dauert, dass es wirklich so latent schwierig wird.
Aber glaubst du, dass es mit den neuen Mitgliedern jetzt nicht dann doch problematisch ist? Also im Sinne, ist ja klar, dass wir so viele Mitglieder haben, aber jetzt kommen da in einer Saison, weiß ich nicht, 5000 neue Mitglieder dazu und dann hast eine Saison danach plötzlich, theoretisch, bricht alles ein bisschen ein, du bist plötzlich nur mehr 5. bis 6. du scheidest vielleicht im Herbst schon oder im Sommer noch aus dem Europacup aus, 3-4 Spieler gehen, die da getaugt haben. Ob diese Leute, die jetzt nicht länger Sturmfans sind, ob die nicht dann schnell wieder weg sind oder ein massives Problem haben mit dem, dass sie das jetzt nicht mehr erleben, für das sie eigentlich zu dem Verein gekommen sind.
Nein, bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass die dann relativ schnell weg sind. Aber ich glaube, das ist also eine normale Entwicklung. Also ich habe angefangen zum Sturm schauen, das war 94, noch nicht unter Osim so die ersten Spiele und ich habe halt das Glück gehabt, dass das halt dann so nach oben gegangen ist die ganze Zeit, aber ich sage das immer, ich reflektiere das immer so diese Erfolgsphase irgendwie so und sehe das also, das ist jetzt ganz cool und kenne ich ja schon mal, war 10, 11 so irgendwie cool, aber ich finde das ja immer ganz interessant, sich Gedanken darüber zu machen, was Phantom eigentlich ausmacht und Vereinsliebe und was eigentlich das erfüllen soll für mich so in mein Leben, irgendwie dieses ins Stadion gehen und dieses Verfolgen. Und ich kann mich erinnern, dass ich die Phase unter Mischa Petrovic mit irgendwie jungen Kickern und so und irgendwie total schlecht und es waren halt nur 6000 Leute im Stadion. Mhm. Ich bin da total gern hingegangen. Also ich bin da überhaupt nicht so, ich bin jetzt auch nicht mega kritisch irgendwie, wir machen im Podcast manchmal diesen Schmäh, Hashtag steirischer Weg, aber ich bin jetzt auch nicht ganz kritisch, ich kann das alles nachvollziehen, warum du das so probierst und dass du versuchst, da so mitzumachen. Ich bin ja wahrscheinlich eher tiefenentspannt, ja, weil ich weiß einfach, dass das eh nicht weggeht und egal, ob wir jetzt irgendwie mal Zweiter sind oder ich könnte mir voll gut vorstellen, dass ich gehe genauso gerne in die Quali-Gruppe wahrscheinlich. Ich kann es immer leicht sagen, dass ich, wenn es gut läuft, ja, aber ich weiß, ich war da auch dort und ich verfolge es auch gerne. Nur kann ich dann im Podcast weniger drüber reden, weil es weniger sportliche positive Schlagzeilen schreiben. Aber sonst ist es für mich halt in Ordnung. Ja. Deswegen sehe ich es wahrscheinlich entspannt, aber ich habe es völlig recht, die Erwartungshaltung wird, da gibt es sicher viele, die dann weg werden wieder. Andererseits bleiben dann trotzdem wieder, also durch die Hochphase kommen ja mehr dazu, ja. Da entstehen die Geschichten, da entstehen die Narrative, da entsteht ganz viel, ja, also insofern. Mhm.
Du Frank, ich glaube, es ist Zeit, oder, für das Black FM Halbzeitspiel. wir greifen in die Spielbox und werden unserem sehr wortgewandten Gast dazu auffordern, ein paar Sätze, die ich nun einleite, zu vollenden. Lieber Peter, bist du bereit und fühlst du dich in der Lage, diese Mammutaufgabe zu stemmen?
Ja.
Zu stemmen, du weißt, heute schon im Fitnessstudio. Also ich glaube, du bist bestens vorbereitet. 10 Sätze habe ich für dich vorbereitet. Einer der besten Spieler abseits von Sturm der diesjährigen Bundesliga-Saison ist?
Mo Bamba.
Mhm. Warum?
Weil er nicht mehr da ist und weil ich im Winter irgendwie so einen Artikel machen wollte drüber für Bundesliga.at, die schreibe ja, wie toll der ist, und dann ist er jetzt weg und jetzt trifft er jedes Spiel und macht oft irgendwie das Dosenöffnete oder Türöffnete 1-0 und das ist einfach, der war richtig gut beim WRC, der hat mir richtig gut gefallen. Und
der zeigt, wo ist der?
Lorient, glaube ich, mache ich recht entsinne. Mhm. Auf jeden Fall ist der komplett eingeschlagen dort und man weiß auch, warum er jetzt 5 Millionen mit Boni vielleicht sogar mehr gekostet hat. Toller Spieler, coole Sache, gut gescoutet.
Mhm. Einer der besten Typen abseits von Sturmspielern der diesjährigen Bundesliga-Saison ist?
Doppelnennungen gelten nicht.
Mo Bamba.
Drum habe ich es gesagt.
Besten Typen. Ah, das ist immer so schwierig, weil immer, wenn ich so Leute gerade erst interviewt habe, Thomas Sieberberger. Das passt jetzt ganz gut.
Okay.
Ja, ich bin ja ein totaler WSG-Tirol-Kritiker gewesen. Also wie die in der Bundesliga auch schon, was soll das sein, diese alten Dudes, die da rumlaufen? Und wofür ist das? Kein Mensch kommt ins Stadion. Und ich finde, die haben sich echt ganz gut dann entwickelt. Diese Saison, das ist wieder ein anderes Thema. Aber Sieberberger, super Typ, habe ich letztes Jahr in einer Bonusrunde für DBLW interviewt und war sehr, sehr, sehr begeistert. Und habe seitdem auch tatsächlich eine WSG-Tirol-Wimpel im Auto.
Okay.
Ja, die hat er mir und meinem
Frank, Papa. Du auch, oder?
Ja, unterm Auto.
So reagieren meine Freunde auch immer, die regen sich immer voll auf. Aber
du kannst aufhängen.
Nein, mein Papa hat mich dort abgeholt, dann tatsächlich von dem Interview in Wattens, und dann hat er uns die überreicht mit den Worten so, könntest ja schauen, ob es in Graz sind, die Autos zerkratzt werden, wenn es einhängt, und dann, es ist noch nicht zerkratzt worden.
Ich mag den auch, er hat einmal eine Aussage getätigt, die mich ziemlich anzipft hat. Das war vor 3-4 Saisonen, wo sie vor der Saison immer fragen, die Trainer, wer wird high performen. Und er hat damals gesagt, diesmal wird es Sturm erwischen.
So, stimmt, kann ich mich erinnern, ja.
So als nicht die obere Playoff, also die Meistergruppe zu schaffen. Er hat nicht recht behalten.
Gott sei Dank.
Okay, jetzt kannst du nicht Mo Bamba antworten auf diese Frage. Absteigen in dieser Saison wird?
Ich fürchte die WSG.
Wirklich?
Ja, weil ich glaube nicht, dass ihnen dass das gut tut, dass jetzt Sieberberger noch dazu sagt, dass er nicht mehr weitermacht. Und das Budget, das sie veranschlagt haben für nächstes Jahr, ihr Stadion kriegst du zu Hause nicht. Ich glaube, das war die ganze Saison schon zu spüren, dass da irgendwie bei Sieberberg irgendwas in die Richtung gehen könnte, das er nicht mehr mag. Und es ist auch so, im Gesamten her sehe ich das dann nicht mehr so. Also wenn ich es einfach beurteilen muss und sage, ein Verein, wo es nicht so viel Sinn ergibt, dann ist WSG am ersten, der sagt, da gibt es nicht so viel Sinn, dass sie Teil der Bundesliga weiterhin sind.
Mhm. Ein Spieler, den ich früher eigentlich nicht mochte, aber jetzt zu schätzen gelernt habe, ist.
Schwierig.
Tust du leichter, wenn wir die Frage umdrehen?
Ich weiß, viel leichter. Ich bin immer meistens relativ klar und dann mag ich sie wie. Na, wobei, ich muss sagen, ich hab Robert Schul vor kurzem interviewt und dann habe ich jetzt gedacht, und dann irgendwie war das aber ganz nettes Gespräch, und dann habe ich so das Gefühl gehabt, weil ich bei Peter Schul eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie ich bei Sturm noch war und wie ich ihn interviewt habe. Und der ist schon. Natürlich, also wir würden wahrscheinlich nicht Freunde werden oder so irgendwie, aber es war trotzdem irgendwie ganz cool.
Auf jeden Fall eine große Bereicherung spielerisch für diese Liga.
Voll.
Braucht man nicht reden. Der beste Torhüter der Liga derzeit ist?
Hedl.
Wirklich?
Nicht? Seht ihr das anders?
Das ist deine Meinung.
Ich mag ja den Stojanovic ganz gern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, den finde ich auch gut. Den
finde ich sehr gut.
Finde ich auch gut, aber ich finde schon, dass der Hedl einfach vom Alter und vom gesamten Drumherum, ich finde den schon sehr stark.
Stark ist schon auch sehr gut.
Ja.
Aber wurscht, lass mir das. Ich bin ja nicht gefragt worden. Die österreichische Nationalmannschaft wird bei der EM in Deutschland.
Ach, das muss ich ehrlich sagen, ist mir echt so wurscht. Nein.
Jürgen Pucher Antwort, oder?
Ja. Mhm. Dabei sein.
Ja, schön, danke, bitte, ja.
Okay.
Nein, ich glaube schon, dass, also so wurscht ist mir nicht, aber ich bin wirklich nicht sehr Nationalteam-affin.
Du wirst sicher die Spiele schauen.
Nein, genau, also ich bin, also das ist halt sowas, das schauen wir dann halt an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt so drauf hinfiebe und sage, muss ich unbedingt.
Mhm.
Genau. Ich glaube aber, dass sie die Vorrunde überstehen, also ich interessiere mich schon dafür.
Mhm. Wenn ich Sturm mein Traumstadion hinzaubern könnte, dann würde es in etwa so ausschauen wie jenes von?
Ja, das ist schwierig, weil das würde man wahrscheinlich so nicht mehr bauen, aber ich mag total gern das Fulham-Stadion, weil das so, ich mag das, also das mag ich einfach gern, weil das ein Park daneben ist und, die, und der Fluss daneben und irgendwie hat so ein bisschen Alt, das mag ich gern.
Craven Cottage,
genau, mag ich gern.
Mag Fulham nicht.
Also du bist der Queen's Park Rangers oder so.
Natürlich. Die Punkteteilung finde ich
künstliche Spannungserzeugung, aber eine Idee.
Schön. Wenn ich gegen Thomas Seidel eine Wette gewinnen würde, dann müsste er gemeinerweise
sein Pool putzen.
Ein Foto veröffentlichen von sich in GHK-Trikot.
Okay, sowas in die Richtung.
Weil sowas wird es geben, wie wir wissen.
Wieso?
Ja, weil man GHK gespielt hat in der Akademie.
Ach so.
Unter anderem gegen
David
Alaba mal zum Beispiel.
Ja, aber jetzt kein neues.
Nein, nicht, aber ein altes Foto, das wäre schon charmant.
Charmant, ja. Sturm wird im heutigen Spiel gegen Lille
2-1 gewinnen.
Gehe ich.
Lass mal so stehen.
Wir nehmen das. Auf jeden Fall. Ja, cool. Danke für die wunderbaren, kompetenten Antworten.
Gerne.
Der zweite Platz für unseren Sportclub Sturm ist jetzt fix, so quasi in dieser Vorrunde, ungefähr 10 Punkte vom LASK. Es ginge nur noch nach vorne was. Da ist aber die Frage, spielt man lieber vorne weg oder agiert man lieber als Jäger? Was wäre deiner Meinung nach besser?
Ach, das ist ganz egal, glaube ich. Also beides hat was für sich. Ich sehe es auf jeden Fall so, dass man das heuer schon eine andere Situation ist als letztes Jahr. Es ist eigentlich ganz interessant, weil es ist ein bisschen absurd, weil letztes Jahr ist es in der Fußballmedienöffentlichkeit so hingeschrieben worden, dass es jetzt endlich einen Meisterkampf gibt. Mhm. Der war von den Punkten her am Ende des Grunddurchgangs eigentlich überhaupt nicht, der war nicht da eigentlich. Das war dadurch entstanden, dass Sturm gut performt hat und dass dieses Cup-Spiel war, das sie gewonnen haben im Elfmeterschießen.
Ja, aber es war dann schon das Spiel in Salzburg, wo man geführt hat, in der Meisterrunde bis halt kurz vor Schluss oder bis zur 80. Minute hast dann geführt oder so. Also das war dann schon, da wären wir schon Punkte gleich zumindest gewesen.
Ja, so gern ich mir die Sorgen gemacht hätte letztes Jahr, aber ich finde gerade im Heimspiel gegen Salzburg hat man ganz klar gesehen, dass das keine Chance ist und es war auch, ja die Führung natürlich, also ich kann mich erinnern, wie der in Salzburg war und das war das Dankovic-Kopfballtor, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, oder? Natürlich habe ich da geträumt und natürlich habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, wenn der Hirländer nur den Kopfball, aber wenn man es sich dann nochmal nüchterner betrachtet angeschaut hat, dann war schon klar, dass es eigentlich weit weg war.
Ja, aber dann hätte es jetzt 2-1 für Lille auch nicht tippen dürfen.
Ja, aber das habe ich zu dem Studio auf der FH vorher schon gesagt, optimistisch und gedacht, das muss ich jetzt halten.
Frank, dir als geübten und bei Humboldt diplomierten Zweckspessimisten,
muss man nur ankreuzen.
Was wäre für uns die beste Ausgangslage? Taking the lead oder die Hunde loslassen und auf die Jagd gehen?
Ich glaube an diese Jägerposition fast mehr, weil ich nämlich glaube, dass Salzburg heuer trotz einer guten Punkte-Performance am Ende des Tages doch substanzieller wackelt.
Liegt das am Trainer?
Das kann ich nicht beurteilen, es will ja gar nicht beurteilen. Die haben letztes Jahr auch gewackelt, nur die Amplitude war nicht ganz so hoch. Und ich glaube, dass, und die Truppe ist ja nicht wahnsinnig, also nicht hyper erfahren, sagen wir mal so. Sie sind nicht ganz blutjung, aber von alt sind sie weit entfernt. Und dieses Vorne-Weg-Spielen kennen sie, aber ich weiß halt nicht, ob die Truppe, die eben größere Wackler hinlegt, in einer Meistergruppe, wo es halt dann alle wissen, jetzt zählt es halt so richtig, ob du da mit diesem dauernd vorlegen müssen nicht, also ich glaube, dass die Jägerposition fast besser ist.
Die Wackelamplitude, Peter, woran ist die festzumachen?
Ich finde schon, dass, also ich bin bei dir, Frank, ich kann Struber auch nicht beurteilen, ich finde schon, dass es so eine Phase gegeben hat, wo man das Gefühl gehabt hat, dass sie wackeln könnten, weil man irgendwie mitbekommen hat, dass gerade bei sehr wichtigen Spielern wie Solé und Pavlovic durchaus Themen waren, dass sie vielleicht nicht mehr bei Salzburg sein wollen. Warum ich die Wackelamplitude nicht so sehe, ist, was mich für ihn persönlich sehr freut, aber halt in dem Fall für Sturm praktisch ist, weil Fernando wieder da ist, weil ich einfach Fernando und Kloch in Kombination mit dahinter den ganzen anderen Facetten und den unterschiedlichen Spielertypen und vor allem Stürmertypen wie Radkov und wie sie alle heißen, ich würde mir immer voll gern Sorgen machen, aber ja, da bin ich wohl auch eher pessimistisch und sehe es so nicht, vor allem, ich meine, ja gut, der Niviuk hat jetzt schon ein bisschen Wehwehchen, aber der noch dazu, diese Dreierkette-Facette, die sie da eingebracht haben dazwischen, boah, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, dass sie wie immer die Qualität dann einfach so stark haben, dass sie im entscheidenden Moment da sind. Aber ja, wackelt vielleicht eben diese Jugend, die du angesprochen hast, Frank, vielleicht ist es irgendwann, dass irgendwie so eine Nervosität aufkommt, weil es kommt auch dazu, dass Stuber natürlich auch weiß, dass der in seinem ersten Jahr liefern muss. Also der hat natürlich auch diese Facette drin, ich muss Meister werden, weil sonst...
Wie jeder.
Stuber ist jetzt auch kein Trainer, der jetzt bei so vielen Stationen so Überragendes geleistet hat. Ja. Also der muss sich absolut beweisen.
Mit Barnsley damals nicht abzusteigen, war schon eine Leistung, das muss ich schon sagen. Als Beobachter der Championship, da hat er schon was geleistet.
Okay.
Aber ja, mag sein. Wer kommt eurer Meinung nach, Peter, mit dir beginnend, mit Salzburg, dem LASK und uns noch in die Meistergruppe? Und wen wünschen wir uns eigentlich und warum?
Ja, ich wünsche es auf jeden Fall Hartberg, weil es einfach toll ist, wie die Fußball spielen. Also das ist halt echt... Das schaust du gerne an. Das ist eine super Entwicklung. Viele talentierte Spieler, die es an anderen Orten vielleicht nicht so geschafft haben oder versuchen auch erstmals zu beweisen. Eine tolle Kombination, das gefällt mir. Und sie haben einfach jetzt durchaus den Beweis angetreten, dass sie eine Bereicherung für die Liga sind. Und dementsprechend wünsche ich denen, dass sie die Meistergruppe schaffen. Ich finde, dass es Klagenfurt einfach verdient hat und dass das auch beeindruckend ist, wie die jetzt einfach zum dritten Mal in Folge tatsächlich das schaffen. Dann glaube ich einfach auch, dass Rapid von der Entwicklung und von der Spielstärke auch da oben reingehört derzeit und die Austria im Gesamten einfach nur nicht diese, auch wenn sie diese unglaubliche Phase gehabt haben, die Austria, also zwischen der Runde nach diesem 0-0 im Derby, das sie erkämpft haben, bis jetzt vor kurzem, wo sie beste Mannschaft der Liga waren, haben sie trotzdem nicht im Gesamten so gesettelt und dementsprechend sind es die Mannschaften, die es schaffen sollen, auch weil sie es sich verdient hätten und weil es auch für die Spiele in der Meistergruppe dann auch am meisten Spannung und die meiste Qualität bringen wird.
Frank?
Also bei Hartberg bin ich der gleichen Meinung. Bei Klagenfurt muss ich halt schon sagen, dass ich diesen nihilistischen Terrorfußball, den Backhult da spielen lasse.
Rob, kannst du das bitte aufschreiben?
Ich kann den Schaß schon einmal sehen und es ist in Wahrheit ein Armutszeugnis für unsere Liga, dass die Klagenfurter mit dem Dreck immer da oben mitspielen können. Das ist so furchtbar. Das ist einfach das Letzte. Das ist ein runderneuerter Reha-Class von der Europameisterschaft damals 2004 mit den Griechen. Das ist furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Das will an nichts teilhaben. Das ist mit jedem 0-0 super zufrieden. Und baut darauf, dass in der österreichischen Liga von 12 Mannschaften bei 8, die darauf verlassen kannst, dass die in der Defensive in 90 Minuten einfach irgendwann einmal einen Megabock hinlegen. Ganz ehrlich, das würde ich nicht gern nochmal in der Meistergruppe mir anschauen müssen. Da nehme ich jeden anderen spielerisch lieber als das.
Darf ich eine Nachfrage stellen?
Sehr gern.
Wie beurteilst du dann den Hair of Ball? Kann man das noch steigern dann?
Ja, also nein, also kann man wahrscheinlich nicht, aber das ist, dazu sage ich gar nichts, weil wenn man in der Situation ist, in der Lustenau war und dann musst du quasi, oder du wechselst den Trainer und dann kommst du auf die Idee, den Andi Herauf zu holen, um dich aus dieser Situation rauszuholen, muss ich ganz ehrlich sagen, also unter Feuerwehrmann wäre mir viel eingefallen, aber ich glaube, die Herauf, in Herauf seine Nummer hätte ich nicht angerufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich wird schon passen, keine Ahnung, vielleicht nudeln sie sich irgendwie raus da unten und im Gegenzug zerbröselt die WSG noch mehr, also schauen wir mal. Aber ja, finde ich genauso grauslich. Also ich finde es ja, also jetzt muss man das letzte Spiel weglassen, ich fand es ja die ganze Saison über sehr ehrenhaft, wie Darmstadt mit seiner Rolle in der deutschen Bundesliga umgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die haben einfach mit dem Kader trotzdem nach vorne gespielt. Und nach dem Motto, was soll passieren? Ne? Ja, also mehr wie ansteigen kann man eh nicht. Ne? Und das finde ich schon irgendwie. Und Klagenfurt, also.
Nein. Aber wichtige Frage noch, also schafft, an die jetzt gleich, Frank, schafft es die Rapid trotz der ach so unfairen Sperren für Burgstaller, Gröhl, Schick, Hoffmann und Hedel in die Top 6? Also die Ausgangslage legt ja ein Unentschieden nahe. Anmerkung meinerseits, der Salvador Dalí der österreichischen Fußballszene, Fredel Tata, wird sich davor hüten, ein X zu tippen, weil das wäre nicht Avantgarde. Oh, das wäre schon wieder Avantgarde, aber dann muss er gegen Avantgarde wieder tippen. Also, sehr verwirrend. Was meinst du?
Naja, eben aufgrund dieser Ausgangssituation glaube ich, dass es reichen wird. Sage ich ganz ehrlich.
Glaubst du an eine X?
Ja, ich glaube an eine X, ja. Ich glaube an eine X. Ich glaube also glaub schon, dass Rapid eigentlich die Qualität natürlich hat und eigentlich im Kader auch die Qualität hat, ohne die in Klagenfurt ein X zusammenzubringen. Ob du Klagenfurt in Klagenfurt besiegst mit diesem Aderlass, da habe ich so meine Zweifel. Aber das Spiel unten offen halten, das Spiel vom eigenen Tor weghalten gegen Klagenfurt, die Spiel eh nicht machen, das ist jetzt kein Rocket Science, gell? Das muss ich schon sagen. Und im Umkehrschluss, wenn du es nicht schaffst, gegen Klagenfurt dort unten ein X zu ermauern, also ein 0-0.
Ja? Rapid mauert ja nicht mehr.
Naja, was mauern? Entschuldigung, mit dem, was du jetzt an Spielern nicht hast, wirst du heute halt einmal 90 Minuten pragmatischen Fußball spielen müssen und schauen, dass du die 90 Minuten umbringst. Weil ganz ehrlich, auf Biegen und Brechen da die Klagenfurter hinten reindrücken wollen, das ist genau das, was der Backholt gerne hätte wahrscheinlich. Und ich glaube nicht.
Glaubst du, das ist ein klauser Zugang?
Ich weiß nicht, ob es ein klauser Zugang ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er dort unten mit Pauken und Trompeten angreift, dann weiß ich nicht, dann ist ihm sein Job eh nicht so lieb, weil ganz ehrlich, es geht darum, dass du in Klagenfurt nicht verlierst und dann ist alles gut. Du brauchst nur nicht verlieren. Und ich weiß, so kann man in kein Spiel gehen, aber am Ende des Tages darum geht es. Und wenn die beide unentschieden gegeneinander spielen, sind es beide oben. Das wird ab der 46. Minute wird das gehauen.
Der Frank wird die Ritterburg aufbauen, also als Trainer von Rapid, wenn er das wäre. Siehst du das auch so?
Ja, ich sehe das auch in etwa so. Also ich bin da, gebe dir da recht, Frank. Ich glaube auch, dass das so laufen wird. Also vor allem Klaus ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er diesen, dass er jetzt so viel Fokus auf Offensive und spielerisch legt, wie das unter Barisic vielleicht nur der Fall war. Der ist schon ein bisschen ausgewogener. Mhm. Hat man gemerkt, dass er stark versucht, Ergebnisse zu holen, die hat er auch geholt. Also es würde mich wundern, wenn er so
gutes Interview im neuen Ballester übrigens. Ich habe heute angefangen. Mit dem Herrn Klaus. Sehr interessante Einblicke. Zurück zu Sturm. Werden wieder die beiden Duelle mit Salzburg entscheiden oder liegt es diesmal vielleicht aus eben angesprochenen Aspekten an anderen Partien? Also ich kann mich erinnern, dass in der vergangenen Spielzeit mehrheitlich an den genau diesen gescheitert ist. Und nun hat man den Eindruck, dass genau Salzburg vielleicht ein bisschen mehr sogar als wir dieses Stabilitätsproblem hat gegen die anderen, gegen die vermeintlich kleineren und so. Man hat das ja jetzt gegen Klagenfurt auch ewig gebraucht, um das 1-0 zu schießen. Man hat zweimal nicht gewonnen gegen Linz. Das ist jetzt nicht einmal nur passiert, das ist jetzt einige Male passiert. Wie seht ihr das? Liegt es an genau diesen Duellen oder kann es heuer mal passieren, dass vielleicht Salzburg das Problem der Stabilität gegen andere hat, gegen die anderen?
Ist eine These, ne?
Ist eine These.
Man muss nämlich eines sagen, Salzburg ist immer dann stark, wenn sie entweder ihr Spiel ganz lang durchziehen können und dann in 90 Minuten machen sie halt irgendwann eins. Ne? Oder aber man mit ihnen mitspielt, aber so, dass es ihnen nicht richtig wehtut. Dann sind sie richtig stark. Ne? Das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, mit Salzburg ein bisschen mitspielen, sie aber in ihrer Defensive nie in Problemsituationen bringen. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst, weil dann haben die auch noch Platz. Mhm. Und dann sind es schon die Besten. Da brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Es ist halt die Frage, wer sich von denen, die da oben jetzt sind, zu einem taktisch besser auf diesen neuen Struberball da einstellt. Und da würde ich halt glauben, dass die da jetzt oben wahrscheinlich dabei sind, da sind die zwei Sturen, das ist unserer und der Sageda vom LASK, die, glaube ich, am eigenen Spiel jetzt nicht horrend viel herumdrehen. Also wir können plötzlich auch situative Dreier-Fünfer-Kette, ich habe es ja pendelnde Viererkette genannt, aber ist ja wurscht, was es ist. Das können wir jetzt plötzlich auch. Also vielleicht spielt man dann gegen die Salzburger, dann bist du zwar wieder in einer 1-1-Situation und da haben sie die besseren Kicker, aber egal. Sageda tut, glaube ich, gar nichts umstellen, steht maximal tiefer. Die Frage ist, was macht dann Klaus, was macht der Schoppi? Mhm. Machen die taktisch was? Weil die wissen alle, dass sie nicht Meister werden. Ne? Das geht sich nicht aus. Für die geht es ja nur darum, wer ist am internationalen Geschäft dann näher dran. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwer sogar, wir probieren da jetzt was, mit dem Salzburg halt nicht rechnet. Und insofern, es kann uns natürlich auch treffen, dieses Probieren. Aber ich glaube, wenn, dann heuer. Und ich habe so das Gefühl, dass du, man könnte es mal taktisch umdrehen und es eben auch als Sturm nicht so auf diese beiden Duelle zuspitzen. Mhm. Nach dem Motto, in die zwei Spiele entscheidet sich und alles andere müssen wir sowieso, sind sowieso Hygienesiege. Vielleicht muss man das einfach mal anders machen. Dieses Glorifizieren dieser Duelle einmal wegtun. Weil wir stehen dann schon immer ein bisschen wie gelähmt und mit etwas lauwarmer Hose auf dem Rasen, wenn wir in der Meistergruppe gegen Salzburg spielen.
Ja, eine positive Sache ist mir jetzt eingefallen zum ewig jungen Duell gegen Salzburg, die mein Podcast-Partner Fabio Schaub gemeint hat, dass Sturm jetzt da vor kurzem nicht auf der Höhe war und nicht das beste Spiel gemacht hat und trotzdem in der Lage war, einen Punkt mitzunehmen. Das ist sowas, was optimistisch stimmen kann. Die andere Facette ist die, dass ich mal aktuell etwas schwer durch zu beurteilen, weil der LASK für mich sehr, sehr stark war gegen Ende des Herbsts. Dann auch sehr stark aus der Winterpause gekommen ist. Gerade diese erste Halbzeit gegen Salzburg im Cup, also war richtig gut. Also gerade so Bello und Uso auf der Seite und dazu. Und ich weiß schon, natürlich Schul ist natürlich der entscheidende Faktor, der kommt jetzt dann wieder mal zurück. Aber die kann ich gerade sehr schwer einschätzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl im LASK, dass da durch dieses Ausscheiden und dann dieses X gegen Klagenfurt noch, dass da irgendwas gestorben ist, ist so meine These. Also irgendwas von so einem vielleicht intern kommunizierten oder vielleicht von irgendeinem Träumen, dass es noch mehr werden könnte. Und hey, wir kommen ja jetzt aus der Position eben als Jäger, also als Dritter irgendwie hervor und holen uns das Double jetzt überzeichnet. Und da ist irgendwas gestorben, das hat das Sageda im Interview unlängst erst gemeint. Also jetzt wieder mal zurück müssen zum Tagesgeschäft so ein bisschen und nicht so viel träumen. Und das kann ich schwer einschätzen, weil ich habe mir eigentlich gedacht, dass der LASK, meine These relativ lang in der Saison, dass die Richtung Meistergruppe sehr, sehr gut sind und sehr knapp dran sind. Und weil sie es ja schon in Salzburg gezeigt haben und gegen Sturm schon öfter. Und ich habe das dann eher schon gesehen, dass es vielleicht so in die Richtung Dreierkampf tatsächlich gehen könnte und dass das vielleicht sogar das Zünglein ist, wie dieses Dreiecksduell da irgendwie funktioniert. Aber ja.
Ja, es hat eher was für sich. Ich glaube nicht, dass der Hänger, den sie da jetzt gerade so ein bisschen zeigen, dass der sich wahnsinnig lang durchzieht. Sollte das so sein, dann glaube ich ja, Hot Take, dass dann die Ära Sageda bald aus ist.
Ja, da bin ich bei dir, ja.
Ich glaube aber nicht, dass das so sein wird. Ich glaube, dass dich die schon wieder fangen. Ob das wieder so wird wie in Phasen im Herbst, bin ich mir nicht ganz sicher, aber das wird schon wieder besser, weil jetzt haben sie schon sehr viel Leerlauf produziert in den letzten Spielen, muss man sagen, wo sie denkst, okay, das ist gar nichts.
Kassig seit Dezember.
Wer wird deiner Meinung nach ein Man to watch sein, also außerhalb von Sturm, in dieser Meisterrunde?
Oder mehrere, damit sie nicht festlegen muss. Mhm.
Also Spieler jetzt tatsächlich.
Wir müssen dein umfassendes Liga-Know-how nutzen.
Ja, ich weiß schon.
Jetzt die Frage übrigens ganz chronisch eingereicht.
Überlegen, wer reinkommt und wer nicht und wie auch immer. Magst du zuerst, Frank? Ist schwierig, weil ich hätte natürlich sonst jetzt schon wahrscheinlich Sinan Kavaina gesagt, der wird wahrscheinlich nicht zurückkommen.
Super Spieler.
Ja, richtig gut. Wird wohl auch über den Sommer hinaus nicht dort sein. Im Großen, ja. Es wird halt, ich meine, bei Rapid wird es jetzt halt einfach drauf ankommen, wenn Grühl einfach diese Überform hält, die er jetzt gehabt hat. Ja, ich immer mit dem. Wenn der diese Überform hält, dann Rapid ist halt so abhängig von dieser einen Personalie, mit Burgstaller dazu schon noch, aber Grühl ist jetzt noch eigentlich der Wichtigere tatsächlich. Wenn der das konservieren kann, dann glaube ich, dass Rapid einfach sie, auch mit diesen ganzen Dingen, die jetzt passiert sind, trotzdem noch wieder in einen Flow spielen kann und da nach oben kommen kann. Und sonst habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass AfD nochmal so durchstarten kann bei Hartberg, so. Dass der nochmal hochkommt, dass er mit Entrop immer verletzt oder nicht. Die zwei würde ich jetzt mal nennen. Mhm.
Frank, hast du Ideen?
Nehmen natürlich oder? Sowieso Fernando, Entschuldigung, nehmen sowieso Fernando, den ich einfach eh schon erwähnt habe und Kloch die einfach.
Ja, kann ich alles unterschreiben. Also seh ich nicht anders. Wo ich noch so ein bisschen meine Fragezeichen habe, ist, wie das mit der Schulrückkehr wird, ob das gleich so nahtlos, weil wenn der zurückkommt und es geht nahtlos, dann wird es wahrscheinlich, also, aber man, der ist jetzt nichts wahnsinnig Neues, aber ich glaube, der ist schon, der hat einfach so wahnsinnig viel Abgebrühtheit, dass das für unsere Liga halt schon wirklich eine eigene Ansage ist. Und dann glaube ich ja, dass gerade im Meisterkampf oder in der Meistergruppe sehr viel Abreibungskämpfe geführt werden, wo sich Mannschaften ganz lang auf selber Ebene begegnen und dann die Bänke sehr viel entscheiden werden, glaube ich. Und darum glaube ich, dass es mit Man to Watch, ich könnte mir vorstellen, dass es da so die Meistergruppe ein paar richtig wichtige Joker entwickelt und da kann ich mir diesen, wie heißt der Salzburger, diesen Nene ganz gut vorstellen, weil der gerade von der Bank unglaublich lästige Figur ist, muss man sagen. Dann bin ich aber auch schon ziemlich zusammengerammt, weil ich dann natürlich zugeben muss, dass man dann teilweise das Know-how über die Bänke der anderen Bundesligisten fällt. Mhm.
Das macht ja nichts, aber ich wollte die Frage jetzt auch nochmal in Richtung Sturm weiterfragen. Wer wird da ein Man to watch sein für diese entscheidende Phase der Meisterschaft?
Ja, also wahrscheinlich wird es halt das hat es jetzt schon gezeigt, dass BRF schon mit, also es war ja ein bisschen so hoffnungsvoll zu erwarten, dass er diese gute Form, die er in Schottland gehabt hat, konserviert hat, dieses Selbstvertrauen mitnehmen kann. Und das ist jetzt schon natürlich der Unterschied, einfach, haben wir eh schon gehabt. Also das ist einfach der Unterschied im Vergleich zum Herbst, dass du einen Spieler hast, der einfach wirklich nicht nur Tiefgang hat, sondern auch dann die Abschlussqualität. Und allein die Tatsache, dass man so einen noch dazu holt, obwohl man eigentlich eh genügend Stürmer hat und dann halt Fusini verleiht und Teixeira verleiht, die halt nicht so funktionieren. Aber schon auch, also Kamara muss ich schon auch sagen, dass man in diesen wenigen Minuten jetzt in der Bundesliga gesehen hat, dass der schon sehr viel mitbringt. Also ich habe jetzt erst vor kurzem erfahren, dass der auch gar nicht so preiswert war. Also immer gedacht, das war so 50.000 Euro Spieler, aber es war gar nicht so. Also es war schon bekannt, dass der richtig gut ist. Und der hat schon, der bringt schon was mit, wo man sich denken könnte, dass der auch noch was Entscheidendes leisten kann.
Mhm. Ja, also Kamera hätte ich auch gesagt. Mika oder Maika, wie auch immer, einer von den beiden, war natürlich, war das bleibt so. Und ich will ja nicht aufhören zu hoffen auf.
Jetzt bin ich neugierig.
Ich will nicht aufhören zu hoffen auf Lola. Mhm. Ich will nicht aufhören zu hoffen. Wobei, der Zenit meiner Hoffnung ist überschritten, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es sieht manches schon so komisch aus bei ihm, dass ich glaube, der Krampf ist schon
also ganz Körper. Aber der wird schon ein bisschen.
Sein so Ganzkörperkrampf mittlerweile.
Aber wird schon, also manchmal finde ich die Beurteilung, also mir kommt immer vor, bei Vodacek denke ich mir immer, wenn ich ihn im Stadion sehe, denke ich mir immer, also der macht echt viel gut. Also ja, in Salzburg zum Beispiel, diesen Laufweg, den er macht, ne, dass Kitaschwili das Kopfballtor machen kann. Ich kann mich erinnern, in Bergamo, wo ich war, der hat sich einfach auf dieses Niveau völlig eingestellt und hat wirklich gut Bälle festgemacht. Ja. So wirklich stark.
Das macht er ja. Die Problematik ist halt nur, dass er halt als Neuner geholt ist und ich glaube, sich selbst da als Neuner versteht. Und wenn du ihm, war das jetzt im letzten Spiel, wo er diesen Pressball mit reinnimmt in den Strafraum, in so einem Bogenlauf und dann einen Roman Mehlich-Schuss in die Arme des Tormanns aus 11,4 Meter macht, wo du sagen musst, na, du musst einen Presslufthammer hinten zu, wie heute noch mit so einem Schuss wird. Das ist ja eine Katastrophe, bitte. Mhm. Und es kann ja nicht sein. Das ist einfach, dass gerade nichts passt und nichts funktioniert, sobald er in die Abschlusssituation kommt. Und deshalb hoffe ich so stark, dass in der Meistergruppe, es ist unlogisch, weil es sind die besseren Verteidigungen, aber ich hoffe halt trotzdem stark auf ihn. Und wer bei uns ein bisschen Man to Watch werden könnte, ist der Geier.
Ja, siehst du. Immer das doch, dass das jetzt kommt. Und ich hätte es nämlich auch so gesehen.
Weil eins muss ich sagen,
sehr erfreuliche Entwicklung.
Bei allem Phlegma, das er hin und wieder in Situationen an den Tag legt, wo er den Ball führt, wo immer hin und wieder denkt, bitte Junge, wach auf, wie er seinen Körper mittlerweile reinstellt, wie er sich in die Laufwege dreht, wie er den Ball aus der Gefahrenzone rausspielt und wie schnell er ihn dann auch los wird und wie stabil er ihn los wird. Plus die Tatsache, dass man jetzt sieht, dass er, wenn er will, schon einen sehr stabilen Grundspeed hat. Lauter Dinge, wo ich sagen muss, die hätte ich mir alle gleichzeitig gar nicht mehr in der Performance erwartet. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass wir in der Meistergruppe da durchaus auch da Freude mit ihm haben, wiewohl wir ja, vor allem, weil wir ja wissen, dass wir in der letzten Kette immer wieder da und dort Zwickerchen haben, gell? Looking at you, Gregory Wüttrich und so. Und wenn man dann taktisch flexibel bleiben will, kannst du halt nicht immer Lavalier hinten reinstellen und dann ist der Platz frei für den Geier. Mhm.
Wir sind jetzt auch schon beim letzten Block angelangt. Bleiben jetzt vielleicht ein bisschen am Boden. Sturm wird nach jetzigen Stand der Dinge wieder Zweiter. Wie sieht der internationale Weg, also Stand jetzt, dann aus? Wer weiß das, weißt du das vielleicht irgendwie? Wenn man Zweiter wird, als Experte für...
Boah, leider.
Oder sonst frage den Experten für fast alles.
Was tust du, Frank, ne?
Ich glaube, der Weg ist der gleiche wie letztes Jahr. Diesmal noch.
Wirklich?
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Frage hingeschrieben.
Und der Andi Teller nicht da.
Und ich habe es heute nicht mehr geschafft, dass ich dann nachschaue. Ich glaube, er ist nochmal derselbe. Aber der...
Nein, der Rob tut irgendwas.
Die Regie tut was anderes. Nein,
der macht irgendwas. Der kümmert sich gar nicht um uns. Nein, macht nichts. Okay, also du glaubst, der Weg ist noch der gleiche.
Ich glaube, der Weg ist noch der gleiche.
Ich traue mich nicht dazu, ich weiß es jetzt einfach. Okay.
Lass mal diesen peinlichen Punkt einfach weg. Wir schweben jetzt ein wenig weiter in diesen luftigen Höhen und nehmen mal an, Sturm wird, wie auch immer, ja, Meister. Was passiert dann alles? Also letztes Spiel, Meisterfeier, Pilger die auch auf den Knien nach Mariazell. Fragen über Fragen, aber was glaubt ihr, sind mögliche Szenarien, die dann eintreten können?
Also ich erwarte weder nach einem Meistertitel noch nach einem Cup-Sieg-Double oder nach weder noch. Ich erwarte da nicht einen anderen Ausverkaufer. Also ich glaube nicht, dass sich viel tun wird. Also vielleicht schon, dass der ein oder andere Mehrverein vielleicht auch dann Christian Ilzer haben will, wobei der ist ja eh schon immer wieder nicht nur im Gespräch. Dementsprechend glaube ich, dass das nicht so viel ändert. Ich glaube schon, dass mit der ganzen Idee, dass Spieler halt dann weitergehen, nicht nur wollen, sondern auch sollen, dass es relativ unabhängig davon ist. Ich glaube jetzt nicht, dass sich ein Alexander Brass denkt, oh, ich muss unbedingt Meister werden bei Sturm, bevor ich meinen nächsten Schritt mache, sondern der denkt natürlich auch seine Karriere, egal wie wohl er sich da fühlt. Ich glaube nicht, dass Ota Kitteschwili sie denkt, oh, ich verlängere jetzt, weil ich bin jetzt doch nicht Meister geworden mit Sturm. Also ich glaube, das hat nicht
viel. Also du glaubst, das Meister-Szenario...
Es ist schön natürlich, super.
Hat jetzt nicht so viel damit zu tun, mit der Motivation hier zu bleiben oder mit der Motivation weggehen zu müssen?
Ja, also ich glaube, das hat wenig. Also ich glaube, das hat wenig. Ja.
Frank, du siehst es, glaube ich, anders, oder?
Naja, anders. Also erstens, würde das wirklich passieren, ist da... Ausnahmezustand, glaube ich.
Da? Im Studio?
Ja, da. Also okay. Ich glaube, überall. Okay. Überall, wo eine Grazer Ortstafel drauf hängt, ist dann Ausnahmezustand. Und nicht nur dort. Ich glaube, in der ganzen Liga ist dann ein bisschen Ausnahmezustand, weil die Fuscheldominanz einmal wieder auch bei der großen Schüssel zu brechen, beim Teller wäre halt schon gut. Aber wurscht, lassen wir das. Sportlich glaube ich, dass es schon einen Unterschied macht, weil ich mir vorstellen könnte, dass der bessere Startplatz ins internationale Geschäft bei manchen Spielern vielleicht schon noch einmal einen kleinen Nachdenkprozess auslöst, weil natürlich die Frage ist, bei den Kandidaten, die von Abgängen, wo wir jetzt über Abgänge reden, Klammer auf, Kitaischwili, Brass hat den Manager gewechselt, das war also ein typischer Hinweis, dass man weg will, Volker Struth, ne, gute Verkaufskanone.
Guter Mann.
Ja, je nachdem. Je nachdem. Und Affengruber. Ne? Die Frage ist schon, wenn du den obersten Platz hast und somit eine andere Startposition im internationalen Geschäft, ob dann manche nicht nochmal drüber nachdenken, angesichts der Tatsache, dass vielleicht nicht die Regenbogenvereine anklopfen. Ja? Also, und da frage ich mich dann, ob dann wirklich alle so dringend weg müssen, weil der Punkt ist schon der, also weder Brass noch Affengruber sind alt, also bei denen tickt ja die Uhr nicht, bei Kitteschwili tickt die Uhr, das muss man sagen. Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass dann der Umbruch kleiner ist, als er so jetzt werden könnte, weil man muss natürlich sagen, wenn du sagst, Kitteschwili weg, Brass weg, Affengruber weg, dann...
Der Lavallee muss dann bleiben, wenn man
die Option zieht. Sag mal, du ziehst die Option Lavallee, dann ist schon nochmal die Frage, versucht das Management vom Gregi noch einmal, ihn doch noch...
Ich glaube, das ist schon zu befürchten.
Ihm doch noch irgendwie...
Ja, da dürfte es ja private Gründe ergeben, oder?
Nochmal Ausland irgendwie oder vielleicht zurück in die Schweiz oder was auch immer. Also nicht, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Dann... Ja, also Mike Kabirith geht wieder zurück, der wird nicht hier bleiben. Charter wird fit. Es ist schon ein bisschen Bewegung drinnen dann. Ne? Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass ein im Herbst, also jetzt eigentlich wieder sehr gut spielender und vielleicht in der Meistergruppe auch performender Tommy Horvath vielleicht irgendwann interessant werden könnte.
Money.
Zakaria. Kann auch immer sein, wiewohl der jetzt schon, das klingt blöd, aber der ist jetzt 28, das ist jetzt vielleicht nicht mehr der First Target, sage ich einmal.
Ja, aber jetzt ist wahrscheinlich die letzte, oder wie man so schön sagt, immer so.
Es ist wahrscheinlich für den einen noch großen Vertrag, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. No. Also da kannst du schon ordentlich sportlich rumpeln. Und da muss der Schattenkader schon mal ordentlich liefern dann.
Ja, und interessant ist, dass der absehbare große Transfer, der mit Emega eigentlich auf der Hand gelegen ist, letzten Sommer, dass der sich nicht ankündigt.
Nein.
Und der ist natürlich ein Riesenhebel in der Flexibilität bei Transferaktivitäten.
Genau.
Stimmt.
Also es fehlen ihm auch die dann Ende der Saison circa 10 Mille in der Tasche.
Naja, wenn wie gesagt, wenn Pras und Zakaria und so, die ja alle Verträge haben.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, du holst ja auf diesen Positionen nicht im Super-Low-Price-Segment mehr nach. Das geht ja nicht mehr. Wir kriegen ja,
ja schon klar, aber
wir würden ja nicht mal den vierten Heul und Buben, den es nicht gibt, mehr für das Geld kriegen, um das wir einen Rass gekriegt haben. Und ich glaube, das wird mit allen potenziellen neuen Verpflichtungen so sein. Auch dieser jetzt, diese kolportierte finnische Wüstenspringmaus da, dieser Walter, der hat zwar jetzt einen überschaubaren Marktwert, ich würde mal nur annehmen, mit noch 2 Jahren Restlaufzeit im Vertrag, der wird schon auch ordentlich kosten, weil man halt Sinn wäre man Sinn mittlerweile. Also das geht halt auch nicht mehr so günstig, glaube ich. Und da brauchst du halt schon ein bisschen Feuerkraft, wenn du nachkaufen möchtest. Mhm. Spieler, die auf Zeit dann auch wirklich in diese Rollen reinschlüpfen können, ja, die kommen nicht mehr so günstig.
Wie immer halt die Conference League.
Okay. So, okay, das, okay.
Ah, das?
Das war's,
glaube ich. Ja, wobei, was,
der Herr Seidl?
Du weißt schon, ja, wer das
ist. Ich habe den Thomas eh gefragt, ob ich das ausrichten darf, dass er der Meinung ist, dass das, ja.
Noch wie vor.
Ja, ja.
Passt. Gut, wir lassen uns dann heute auch irgendwas Dementsprechendes einfallen, sollte es nicht zutreffen. Für den.
Achso, für den Herrn Seidl, ja.
Ja?
Ja. Ja. Also nicht so was Grausames wie
ein
Foto mit einem Gerkart.
Nein, was anderes. Ja. Genau, und dann bleibt eigentlich nur mehr die Komponente, also Trainer haben wir ja jetzt auch schon ein bisschen mitbesprochen, kann ja auch sein, ja, dass sie da was tut. Und,
natürlich, es spricht viel dafür, weil der Vertrag ist gerade verlängert worden. Also,
genau.
Das kann natürlich auch.
Und natürlich dann Andi Schicker, war ja jetzt auch schon man hört also so in der Zweierwahl, Clemens Fritz, Andi Schicker.
Ja, also ich war eh überrascht, dass es nichts geworden ist. Also ich glaube, ich habe das irgendwie anders dann schon gehört, so von mehreren Seiten. Mhm. Da war es dann wahrscheinlich doch dieser Traditionsmove, so na, bitte vertrauen wir doch eher dem eigenen.
Mhm. Der Rapid-Move.
Ja, genau, der Rapid-Move könnte man sagen.
Ja, ist dann auch grün-weiß.
Ja, voll. Ich glaube auch, dass das da die interessantere Personalie eigentlich ist. Also ich schätze auch Christian Ilzer sehr, aber da fällt mir leichter was ein, was man stattdessen machen könnte. Und
statt Ilse.
Aha.
Frau zum Beispiel.
Schau mal.
Also Scheiblehner.
Mhm.
Die kennen sich vom Trainerkurs.
Ja, gut.
Ja.
In Sageda geht da.
Und ich glaube, dass da.
Gib mir mein Abo zurück.
Nein, aber ich glaube, dass Scheiblehner, also das, was er, wie er mit Blau-Weiß-Linz aufgestiegen ist, was er dann probiert hat am Anfang der Saison, wie er das dann adaptiert hat, wie er damit umgegangen ist, wie die jetzt auftreten und spielen, was er aus dieser Mannschaft rausholt. Ich habe das Gefühl, dass der sehr, sehr viel drauf hat.
Mhm. Mhm.
Also weil natürlich, du schaust in erster Linie, kannst du natürlich schnell mal schauen in der Liga, was gibt es für Optionen. Ich würde Silberberg auch lustig finden, aber nur weil ich den persönlich sympathisch finde. Alles wird es nicht werden.
Ich finde das sympathisch.
Ja.
Nee.
Ja. Aber es ist einfach die Position Sportgeschäftsführer, Sportdirektor, wie auch immer man es nennen möchte, bei den verschiedenen Vereinen ist einfach so eine schwierige. Da gibt es einfach so wenig Auswahl und ja. Gut, da fällt mir eigentlich auch noch jemand ein blaues Lynch-Mensch ein, aber ja.
Okay. Ja. Gut, also du hast schon gesagt, wir gewinnen das heute. In 1,5 Stunden fängt das Spiel an. Herr Wonisch, das möchte ich für dich jetzt auch noch hören, irgendwas Tippmäßiges für den heutigen Abend.
Über dieses Spiel, von dem wir am Anfang gesagt haben, dass wir nicht drüber sprechen und wenn, dann nur in Möglichkeitsform.
Konjunktiv, ja. Definitiv, also so irgendwie, was wüssten, wie
es kann schon sein, dass wir gewinnen.
Achso, es kann schon sein, dass wir, okay, gut. Und wir haben jetzt Meister oder nicht, Herr Wonisch? Kann schon sein.
Kann schon sein.
Ja, genau.
Also, wenn du mich fragst, nein.
Okay, Peter?
Ich gehe mit dir, ich fürchte auch leider nein.
Okay. Zum Ende dieses Podcasts, wie immer, ein herzliches Danke an unseren Gast und viel Freude und Erfolg weiterhin für deine zukünftigen Pläne im schreibenden Journalismus und natürlich auch mit deinen Podcasts. Danke, Peter, fürs Dasein.
Danke für die Einladung.
Im Namen von Black FM dürfen wir wieder danke für eure Zeit und fürs Zuhören aussprechen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Der SK Sturm ist in einer wichtigen Saisonphase angekommen. Es gilt zu klären, ob man reif ist für große Europacup-Momente, ob man dieses Jahr Fuschl am See substanziell ärgern kann, ob die Damen mit einem guten Start eine Serie hinlegen können. Und
am Wochenende bitte.
Am Wochenende, genau. Und ob Sturm 2 doch noch sportlich den Verbleib in Liga 2 schafft. Egal wo und wie ihr unseren und euren Herzensverein unterstützt, da wie dort gilt, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.